Kick off Aufzeichnung.
Ja, ist schon. Nein, weil Ingo noch nicht so viel geredet hat.
3,141502.
Ich stelle es jetzt einfach hier hin oder leg hier hin und dann.
Okay. Kategorientheorie! Okay, also willkommen zum dann doch nicht mehr verbotenen Geheimzirkel zur Kategorientheorie. Der Plan ist heute, dass wir die absoluten Basics kennenlernen und dann morgen, machen wir morgen weiter und dann wieder weiter. Und am Freitag haben wir dann die ersten wirklich 5-6 Kapitel von dem klassischen Kategorientheorie-Buch gelernt. Ja? Gut. Wir versprechen uns jetzt gegenseitig, dass ihr sofort eine Frage stellt, wenn irgendwas unklar ist. Es ist so, wie wenn wir an einen Tisch säßen und ich die ganze Zeit Augenkontakt warten würde. Das kann ich jetzt nicht, weil ich auf den Tisch schaue, ja? Also ihr versprecht wirklich die ganze Zeit Fragen reinzurufen, egal wie einfach oder dumm oder was immer, die ganze Zeit, das ist so wie ein Vier-Augen-Gespräch, ja? Nur das halt 30-Augen-Gespräch oder so.
Also wenn wir irgendjemand erwischen, dem was nicht klar ist und der keine Frage stellt,
ja, der fliegt raus. Also wirklich, stellt wirklich die ganze Zeit Fragen, egal wie welche sind. Das ist hier wirklich gedacht als geheimes Seminar.
Warum hast du noch
ein Smiley? Ja, weil, was ist das als ein Smiley?
4 Smileys.
Wir kommen dann bei jedem weiteren Konzept, was wir haben. Okay, dann definieren wir mal, was wir für die Lösung machen. So, die besteht aus Sachen.
Was ist das für ein Zeichen?
Das ist ein / Mathcal MATHPALC, also ein kalligraphisches C. Besteht aus einer Ansammlung. Die Ansammlung heißt Op von C, von Objekten. Statt Ansammlung könnt ihr auch Menge denken. Und in ein paar Minuten können wir eventuell einen Exkurs dazu machen, was für Ansammlung dann, was ich damit meine, warum ich einfach eine Menge schreibe. Besteht aus einer Ansammlung von Objekten und für je zwei Objekte x und y auf c einer Ansammlung von PXY von Morphismen von X nach Y, so heißen die Dinge. Und wenn wir gleich das erste Beispiel haben, dann wird das klarer werden. Und für je drei Objekte x, y, z in Op C eine Abbildung wie wollen wir es hier eigentlich, wollen wir es cool machen mit dem Seminar und alles von Anfang an gut?
Können wir machen?
Okay, geil. Das ist gut, ne? Also für je drei Objekte so eine Abbildung. Und ich schreibe gleich hin, wenn man den Abbildungsterm, den Funktionsterm immer schreibt, Kringel, Semikolon, Backtick. Ich wäre fast für Kringel, oder? Du meinst, weil es Konfusion stiftet? Und du willst diesen Backtick oben? Ja, kann man machen. Das machst du immer so, oder?
Ich mache auch so Höhe wie
eine Malpunkte. Okay, alles klar. Machen wir so, ja. Genau. Es gibt noch eine altertümliche Schreibweise hierfür, die ist so.
Die war bis vor 30 Sekunden
aktuell. Ja, genau. Richtig. Ja. Also so schreibt man immer den Funktionsterm, ja. Wir sehen das gleich im Beispiel, da wird es klar.
Ist da die Reihenfolge wichtig?
Ja, eben schon. Genau, richtig. Und das war hier gerade so dieses Gespräch mit Matthias, weil Matthias und ich sind beide jung.
und bevorzugen daher die moderne Schreibweise. Wir können diskutieren, warum das die bessere Schreibweise ist. Eigentlich sollte man das Kringelsymbol abschaffen und wirklich auch hier für F Kringel G schreiben. Da das aber in Konflikt stehen würde mit all dem, was sonst die Mathematik machen, sind wir noch ein bisschen konservativ und machen hier so ein anderes Zeichen dafür. Aber immerhin haben wir das richtig. Also verwenden wir die richtige Antwort. So, und noch eine Sache. Das ist dann das letzte Datum.
Für jedes x in Ox T einen bestimmten Morphismus, der hat einen Namen, der heißt x Index x und ist ein bestimmtes Element von Homophil x. Und jetzt müssen zwei Axiome gelten. Und zwar für alle x, y, z, w in T und alle f von x mal y, g von y mal log z und h von z nach d soll gelten. Und noch eine Sache soll gelten. Und dann sind wir durch mit der Definition. Für alle x, y und t und alle f von t nach 5 zu y soll folgendes gelten. Und allerletztes Axiom, das gehört aber hier so ein bisschen dazu. Der Anfang ist genau gleich. Von hinten gibt es jetzt den Unterschied. Gibt es noch soll gelten. Da. Hast du wieder richtig gemacht? Okay, also das ist die Definition einer Kategorie. Die besteht aus recht vielen Sachen, aus mehreren Objekten, aus mehreren Ansammlungen von Sachen und dann noch so Abbildungen dazwischen und dann müssen zwei Axiome gelten. Das obere Gesetz heißt Assoziativgesetz. Dieses hier. Und das andere Gesetz heißt irgendwie die Morphismen xx sind neutral.
Ja.
Genau. Ja, genau. Ja, extrem gute Frage. Und vielen Dank hier für die Eröffnung des Seminars mit einer Frage. Das Wort Morphismus meint je nach Kategorie was anderes. Und es meint immer, was auch immer die Elemente von diesen Dingen sind. Jede Kategorie, bisher kennt ihr nur Beispiele von der Kategorie, aber gleich kennt ihr fünf. Jede Kategorie kommt halt mit so einer eigenen Ansammlung. Und die Elemente, was auch immer die Sachen sind, werden wir Morphismen nennen. Ist nur eine Namensgebung. Wie man so ganz einfach von Weitem auf diese Definition denken sollte, wäre so wie bei einer Gruppe auch. Eine Gruppe besteht auch aus gewissen Sachen und dann sollen gewisse Axiome erfüllt sein. Eine Gruppe besteht aus einer Menge und dann so eine Abbildung G kreuz G nach G, die Gruppenverknüpfung, und dann muss Assoziativgesetz gefüllt sein und dies und jenes auch. Und hier ist es ganz ähnlich, nur dass so eine Kategorie halt aus mehr Sachen besteht und dann auch ein paar andere Axiome erfüllt sind. Aber so ganz von Weitem ist es genauso eine algebraische Struktur wie eine Gruppe auch im Vektorraum.
Und wenn man zwei y-Morphismen hat, hat man dann y-Morphismus,
oder? Genau, wir werden einführen, dass ein Morphismus genau mit Isomorphismus heißt, wenn er einen inversen Stand hat. Genau. So, Vorschlag ist, glaube ich, das erste Beispiel für eine Kategorie. Das war das archetypische Beispiel, nachdem man die Definition von der Kategorie modelliert hat. Und achtet wirklich darauf, Fragen zu stellen. Gell? Das ist wirklich extrem wichtig.
Also Beispiele für Kategorien.
So, es gibt die Kategorie der Mengen. Die hat einen Kurzname, die heißt auch Set. Und immer wenn wir jetzt eine Kategorie angeben, müssen wir all die Daten von der Kategorie angeben. Also wir müssen sagen, was die Objekte sind und was diese Morphismen sind. Und was die Abbildungsverknüpfung sein soll und was die Gits sein soll. Und dann muss man jeweils mental checken, dass wirklich die Axiome erfüllt sind.
Also die Objekte von dieser Kategorie, das sind alle Mengen.
Kleine Mengen, große Mengen, die leere Menge, alle Mengen.
Was ist mit der Menge aller Mengen?
Wenn das eine Menge wäre, dann die auch.
Alles klar.
Aber in den meisten Fundierungen der Mathematik ist es nur eine echte Klasse. Aber es müssen nicht Vektorräume sein, da müssen auch nicht Zahlen drin sein, hier ist ein Herzchen drin, ja? Alles okay, einfach alle Mengen. Und die Morphismen?
Was ist eine Menge?
Tja, da muss ich einen längeren Punkt aufmachen. Eine Menge ist für uns erstmal ganz naiv im Cantor-Style eine Ansammlung von wohl unterschiedlichen Dingen, um es zu geistig. Und wenn du formal definieren willst, was eine Menge ist, müssen wir ein kleines Fass aufmachen. Können wir auch gerne. Aber vielleicht erst später. Morphismen. Also wir müssen definieren, was Morphismen sind von x nach y. Und die Definition lautet, das sind alle Abbildungen von x nach y. S, mengentheoretische Abbildungen. Also da sind nicht nur lineare Abbildungen drin oder sowas, sondern alle Abbildungen. Und die Komposition also diese Verknüpfung da unten heißt Komposition hier. Komposition oder auch Verkettung von Morphismen. So, die ist wie folgt definiert. Die ist definiert als das, was man in der ersten Woche der Uni so kennengelernt hat. Verkettung von Abbildungen. Das heißt, wenn man in G-Kringel F, das ist wieder eine Abbildung, wenn man da ein Element von X reinsetzt, dann kommt G von F von X. Und beobachtet, dass wir das jetzt andersrum definiert haben. Ja? Weil wir dieses Extrazeichen eingeführt haben. Und die Identitäten müssen wir noch angeben. Da definieren wir itx soll die Abbildung sein, die man auch in der ersten Woche der Uni als Identitätsabbildung auf x kennengelernt hat. Die hat als Funktionsterm den kleinen x das Geschlecht auf klein x. Ja, und das ist unser erstes Beispiel für eine Kategorie.
Ich habe eine Frage.
Bitte?
Warum fordern wir sowas wie Assoziativität und also wir haben ja diese Abbildung, die zwar die
Morphismen.
Genau, zwei Morphismen sind verknüpft und das ist ja eine, also eine faire Abbildung. Und Abbildungen sind assoziativ.
Die Verkettung von Abbildungen an sich ist assoziativ.
Ja,
das stimmt, auf jeden Fall. Das ist dann auch der Grund, warum, wenn wir diese Operation definieren, warum die dieses Gesetz hier erfüllt. Mhm. Aber, also trotzdem, wenn wir wollen, dass diese Operation hier assoziativ ist, dann müssen wir das schon extra fordern. Weil wir hier diese Operation verwenden, um Morphismen miteinander zu verketten. Und wir tun nicht einfach irgendwie mehrmals diese Operation ausführen.
Das heißt dann, dass Morphismen nicht zwangsläufig Abbildungen sind,
die man ja kennt. Nee, genau. Auf jeden Fall nicht. Wir werden gleich die Kategorie der Pokémon kennenlernen. Dort sind die Morphismen drin, nicht Abbildungen. Genau.
Also könnte man dieses Assoziativitätsgesetz nicht auch einfach schreiben als Form von
ja.
Hier wäre es jetzt x, vom, von.
Aha, also wenn du dich gerade nicht versprochen hast, dann kann man es nicht so schreiben.
Ja.
Warte, du hast, wolltest so weitermachen, oder?
Von, ja,
genau. Genau, geht nicht. Sehr gute Frage. Egal, was hier noch genau gekommen wäre, das könnte ich nicht machen. Aus dem Grund, dass diese Schreibweise mit dem Home nur dann definiert ist, wenn beide Argumente Objekte der Kategorie sind. Elemente von der Ansammlung ob von C. Und hier wäre das nicht ganz der Fall. X wäre zwar ein Objekt von C, aber dieses da, das ist eine Menge oder eine Ansammlung von Dingen, eine Klasse, ist mir egal. Auf jeden Fall ist es nicht unbedingt ein Objekt von C und deswegen kann ich das gar nicht hinschreiben.
Da oben bei der Kategorie der Mengen, da ist es zufällig so,
oder? Zufällig,
genau. Wenn XY wieder eine Menge ist, nämlich die Menge von den Abbildungen von X mal Y.
Ja.
Aber bei einer anderen Kategorie muss das nicht so sein.
Genau. Das schreibe ich ganz kurz, das schreibe ich hier noch hin. Also diese Sache, ja, ist eine Menge. Und daher zufälligerweise Objekt von Z. Aber bei anderen Kategorien, die wir kennenlernen werden, wird es nicht so sein, dass diese Hom-Sachen Objekte von der Kategorie sind, um die es gerade geht. Das ist was Besonderes, wenn das bei einer Kategorie doch der Fall ist. Solche heißen dann, wenn ich ein bisschen ein paar Details überschlage, kartesisch abgeschlossene Kategorien. Und es wird extrem wichtig in der theoretischen Informatik. Aber es sind halt auch Spezialfälle.
Okay, ja, für mich ist es klarer, warum man Assoziativität fordern muss.
Ja, wir werden auch gleich sehen, ein anderes Beispiel noch, wo man dann die Assoziativität wirklich überprüfen muss. Anders als hier, wo es entweder klar ist oder es war eine komische Aufgabe in der LA1, die man nicht so ganz gecheckt hat, je nachdem. Wir werden gleich auch Beispiele sehen, wo man das halt wirklich einfach überprüfen muss und aber auch sieht, was man wirklich zu überprüfen hat und wo es okay ist. Okay, dann erstmal Daniel.
Ist so eine Ansammlung jetzt formal sowas wie eine Menge oder?
Okay, klären wir diesen Punkt gerade. Da schreiben sich die Geister, wie allgemein man das machen möchte. Ich will es sehr allgemein machen und deswegen meine ich, wenn ich gezwungen wäre, das Wort Ansammlung zu formulieren, dann würde ich damit Klasse meinen. Klassen sind Mengen, die eventuell so groß sind, dass sie doch keine Mengen mehr sind. Und klassische Beispiele für Klassen, welche keine Mengen sind, sind sowas wie die Klasse aller Mengen oder die Klasse all der Mengen, die sich nicht selbst enthalten oder die Klasse all der Mengen, die sich schon selbst enthalten. All solche Konstruktionen, die wo man vielleicht schon mal gesehen hat, dass die auch widersprüchlich sind, die sind nur echte Klassen und nicht Mengen. Man kann es aber in zwei Stufen die Definition hier noch einschränken, weil man hat dann kaum was verloren, man könnte es genauso gut machen. Entweder könnte man sagen, dass diese Hom-Ansammlung, dass das alles Mengen sind. Wenn man das fordert, aber immer noch erlaubt, dass das eine Klasse ist, dann hat man den Begriff der sogenannten lokal-kleinen Kategorie. Und zum Beispiel für NW sind alle Kategorien lokal klein. Ja? Und was man auch noch machen könnte, man könnte zusätzlich fordern, nicht nur, dass diese Sachen alle Mengen sind, sondern auch, dass die Ob von P alles Mengen sind. Dann erhält man den Begriff einer sogenannten kleinen Kategorie.
Okay, also im Allgemeinen sowas wie normale Mengen und dann so den Scheiß, den Goethe gemacht hat oder so.
ja, genau.
Okay.
Ja. Diese Kategorie hier oben das wäre ein Beispiel für eine lokal kleine Kategorie, aber nicht für eine kleine Kategorie. Weil die Ansammlung aller Mengen, das ist selbst nur eine echte Klasse.
Genau, kleine aber Mengen. Die Morphismen sind jetzt hier eine Menge.
Das sind jeweils Mengen, genau.
Okay.
Und daher wäre es lokal klein noch.
Okay, ja gut.
Die wichtigsten Kategorien im Leben sind lokal kleine Kategorien. Aber sich nur auf kleine Kategorien einzuschränken, das wäre ein bisschen zu krass. Weil zum Beispiel das da, als Beispiel dann sind viele. Das ist keine kleine Kategorie.
Wie ist denn eine Menge eigentlich definiert? Also wann, keine Ahnung, also wann ist was nicht mehr eine Menge?
Also,
was mir dann als Beispiel?
Ja, ja, also einfach ich sage, wenn es zu groß ist.
Wenn es zu groß ist.
Genau. Aber man muss das schon ein bisschen formalisieren. Das hat auch 50 Jahre gedauert, bis die Mathematiker wirklich wussten, wie sie widerspruchsfrei mit Mengen umgehen können.
Okay.
Vielleicht noch eine Sache, nur um es ein bisschen abzurunden, aber dann nicht weiter einzugehen, ist folgendes. Wenn man das modern macht, dann baut man größere Mengen aus kleineren Mengen auf. Man hat zum Beispiel das Axiom, dass die leere Klasse eine Menge ist. Und man hat das Axiom, dass die Potenzklasse eine Menge auch wieder eine Menge ist.
Und in der Anna 1 von diesem Sinnesemester jetzt,
ja,
sind diese Axiome auch meistens explizit vorgekommen. Ne? Wir hatten ein Potenzmengenaxiom, mhm, dass wenn man eine Menge hat, dass sie dann eine Potenzmenge hat, P von X, wo alle Teile drin sind. Wenn man das nicht hätte, dann müssten wir immer noch abstrakt irgendwie, es gibt so eine Potenzklasse, ja, wir wissen nicht, ob es eine Menge ist, deswegen stellen wir das als Aktion hin.
Genau.
Das heißt, wenn du es ganz genau wissen willst, ob die irgendwas eine Menge ist, dann musst du schauen, ob du es mit diesen Aktionen hinkriegst, das zu konstruieren.
Richtig. Und da gibt es auch ein bisschen Spielraum. Zum Beispiel manche Leute, wenige Leute, aber manche Leute lassen das Aktion weg, dass die Potenzklasse eine Menge wieder eine Menge sind. Das sind dann sogenannte Prädikativisten. Und es gibt verschiedene Vor- und wieder Nachteile, wenn man das macht.
Klingt wie eine religiöse Bewegung.
Ja,
Das wird ja noch öfter, Vicky.
Ja, ja!
Das ist eine religiöse Bewegung. Im Umfeld von Logik und so.
Genau, da werden wir vielleicht nicht jetzt drüber reden, aber Prädikativismus hat gewisse Vorteile, wenn du an Computerimplementierung interessiert bist. So ganz grob als Slogan, weil der Computer auch nicht Potenzmengen zu viel. Ganz grob. Okay, schießt mal noch eine Frage vor die Definition, bevor ein zweites Beispiel.
Was darf man jetzt eigentlich alles aus der bekannten Logik und Ähnliches übernehmen und was nicht?
Hast du gemeint, weil die Seminarlogik kognitive Logik natürlich ist?
Nee, also mir geht es ja gerade nicht unbedingt um Logik, sondern halt allgemein. Welches Wissen darf man verwenden und was nicht?
Ja, alles verwenden, was du weißt und was korrekt ist?
Also, ist halt ein bisschen schwer zu formulieren, aber was heißt zum Beispiel, etwas ist ein Element aus aus dieser Ansammlung?
Achso, ja, okay, also wir setzen quasi naive Mengenlehre voraus, um die Kategorientheorie aufzuziehen. Und da hat man irgendeine Vorstellung von Element von einer Ansammlung. Wir könnten auch vorher ein Seminar machen zur formalen Mengenlehre. Rein logisch müsste man das eventuell vorher machen, aber es macht nicht so viel Spaß, das mal zu machen, weil Kategorientheorie in sich einfach schon interessant ist, auch wenn man als Grundlage naive Mengenlehre hat. Es ist so, als Mathematiker, anders als vielleicht als theoretischer Informatiker, hat man keine Furcht davor, auch auf einem bisschen wackeligen Fundament zu arbeiten. Weil man so krass ist, dass man das Vertrauen in sich hat, dass man das, was man eigentlich ausdrücken will, auf jedem Fundament ausdrücken könnte. Und man kann also einfach problemlos später formale Mengenlehre lernen und dann sich klar machen, dass alles, was man hier gemacht hat, dass man es auch auf dem formalen Fundament von formaler Mengenlehre hätte machen können. Oder man kann später formale Typtheorie lernen und darauf alles aufbauen. Und es geht alles genauso durch. Ja, also wenn ein gestandener Mathematiker, der betreibt Fundierungspolymorphismus. Der arbeitet polymorph in der Fundierung.
Ist das ein Beispiel, wo es in der theoretischen Informatik schief
geht? Nee, das geht da auch nicht schief, das kann man auch machen. Aber viele theoretische Informatiker, die ich so kenne, die kriegen mehr Panik, wenn man ein naives Fundament verwendet. Und Mathematiker, die sind keine Panik. Das ist ein Unterschied. Wenn ich Franz Funkler zitieren darf, genialer Dozent, wenn man mit seiner Atlantismusklasse, ich habe ihn wirklich sehr gut gefunden, der theoretische Mathematik, der hat er folgenden Spruch wiedergegeben, den er auch von Mathematikern gehört hat, nämlich, über Logik spricht man nicht, Logik beherrscht man. Ja? Ist schon ein krasser Spruch, weil es macht sehr viel Spaß, über Logik zu sprechen.
Oh ja.
Im Zusammenhang mit der konstruktive Logik. Aber das sollte man zum Ausdruck bringen, was er von den Mathematikern dachte, ja, dass die sich ein bisschen weniger darum scheren, wie man alles formal sauber aufzieht, weil sie wollen direkt loslegen und Mathe machen. Und wenn theoretische Informatik interessiert sich eventuell auch ganz präzise für jeden einzelnen Schritt der Fundierung.
Ist auch eine sehr interessante Frage, aber das ist halt eine andere interessante Frage.
Es gibt auch Kategorien, die weder lokal klein noch klein sind.
Genau, sondern groß sind. Wirklich groß sind.
Die heißen dann groß.
Ja, die heißen dann groß, genau. Ja, die gibt es.
Und das dann, wo quasi das Kommen-Klasse ist? Mhm.
Okay. Genau, ich überlege gerade, ob ich ein natürliches Beispiel auswendig habe. Natürlich.
Ich glaube, ich weiß das.
Nee, natürlich ist nicht. Also wir könnten welche konstruieren, pathologische. Aber genau, also das Motto, dass jede Kategorie, die man so braucht, lokal klein ist, ist halt ein so starkes Motto, dass Matthias und ich jetzt nicht auswendig ein Beispiel für eine wirklich große Kategorie sind. Aber die kommen prinzipiell schon vor. Okay, machen wir mal ein zweites Beispiel. Und machen noch ein Beispiel, was wenig ist, und das bisherige, und dann machen wir ein fünftes Beispiel. So, wir nehmen als Kategorie die Kategorie der erdrechte Räume. Diese Kategorie hat als Namen zum Beispiel Weg, R. Und die Objekte in dieser Kategorie sind alle erdrechte Räume. Also zum Beispiel der R47 oder auch der R0 oder auch ein kleines bisschen exotische Sachen, wie mit der Polynomring Rx als Vektor aufpasst. Oder speziell, wenn dieser R-Punkt diese Aufzeichnung hört, der Subleff-Raum H01. Ganz wichtiger Vektorraum für die Minute 3. Und die Morphismen das sind jetzt nicht alle Abbildungen von V nach B, sondern nur die Linearen. Und die anderen beiden Daten lasse ich weg, weil sie sich aus dem Kontext quasi ergeben. Nämlich die Komposition soll durch dieselbe Formel gegeben sein wie bei der Kategorie der Mengen auch. Und die Identitäten genauso.
Ist das eigentlich Zufall, dass die Anwendung von Morphismen mit Tom abgekürzt wird, oder sind das in Wahrheit alles Homomorphismen?
Daher kommt der Name, aber die wir gleich beim zweiten Punkt mal beschrieben werden, sind die Elemente nicht unbedingt Homomorphismen. Und auch nicht unbedingt Abbildungen. Aber daher kommt der Name, weil halt in vielen wichtigen Beispielen sind die Elemente von den Homomorphismen im Sinn und deswegen hat man Hom gemacht. Seid ihr bereit für den schlechten Kategorientheoretik, den ich von Jill Hummer gelernt habe? Wie entspannt eine Kategorientheoretikerin? So seht ihr, dass quasi zu jedem Teilgebiet der Mathematik jeweils eine Kategorie gehört. Zum Gebiet der linearen Algebra gehört zum Kategorie der Vektorräume über R oder Vektorräume über Mengen. Zur Gruppentheorie gehört die Kategorie der Gruppen. Zur Modeltheorie gehört die Kategorie der Module. Zur Optimierung gehört die Kategorie der Optimierungsbedingungen. Zu jedem Teilgebiet gibt es mal jeweils seine Kategorie. Fragen dazu? Sonst kommt das Pokémon-Beispiel.
Frage, muss die F alle R-linear sein? Also könnte die auch einfach nur irgendwie Abbildung sein? Ich meine, es macht ja irgendwie, wenn man jetzt in R-Vektorräumen denkt, ist es schon R-linear, ist naheliegend, aber nur muss es R-linear sein?
Ja, also hier die Forderung, das ist eine Definition von ist gleich, dass nur die R-linearen Abbildungen.
Ach, auf die treffen dann die Aktion.
Ja, genau. Ja. Du hast schon recht, das Axiom hier mit der Assoziativität zum Beispiel, das wäre auch erfüllt, wenn man hier alle Abbildungen nehmen würde. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, wenn man von dieser Kategorie spricht, hier nur die R-linearen Abbildungen hat.
Gibt es dann eine andere Kategorie, die gleichen Objekte hat, aber andere Morphismen?
Genau, die gibt es auch, die hat aber die so unbedeutend in der mathematischen Forschung, dass sie keinen Standardnamen hat. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Ihr seht übrigens auch, dass die Kategorien meistens danach bezeichnet sind, was ihre Objekte sind. Und das ist eigentlich ein bisschen Episodentation. Eigentlich sollte man immer den vollen Namen aussprechen. Also das wäre, wenn man es ganz genau sitzt, sollte man vielleicht sagen, Kategorie der R-Vektorräume und linearen Abbildungen. Und hier wäre es Kategorie der Mengen und aller mengentheoretischen Abbildungen. Aber man hat es halt auch keine nur meistens den Objektnamen dazu zu sagen, die Objektart dazu zu sagen und vom Leser zu erwarten, die Lücke einzufüllen.
Ist das erste Beispiel sowas wie eine Oberkategorie von gibt es sowas?
Ja, es gibt auf jeden Fall den Ausdruck Oberkategorie, sogar der spaltet sich mal auf in zwei, drei genauere Begriffe und in mehreren von denen ist das Rechte eine Oberkategorie von
Wenn man bei der Kategorie der Mengen jetzt statt allen mengentheoretischen Abbildungen nur alle Identitätsabbildungen nimmt, ist das noch eine Kategorie?
Ist immer noch eine Kategorie, genau. Ja. Eine, auch wieder eine, die wenig Anwendung findet in der Forschung, aber ist auf jeden Fall eine Kategorie. Ja.
Mit Assoziativität, wenn man es dann sieht, also wenn man halt so eine höhere Identitätsabbildung hat, dann hat man ja quasi, also ist ja auch Hom XY leer.
Wenn,
genau,
wenn X nicht gerade Y also ist, dann ist Hom XY leer. Ja.
Genau.
Das, daher ist das Assoziativgesetz dann trivialerweise erfüllt, weil entweder sind X und Z alle irgendwie verschieden, dann kommen wir gar nicht in die Situation, dass wir überhaupt Morphismen haben von X nach Y. Oder die sind alle gleich, X gleich Y gleich X gleich W. Dann können wir schon das kombinieren, aber dann werden S, G und H alle jeweils gleich X sein. Und wenn man die verkettet, kommt auf beiden Seiten dann wieder X raus. Ich habe jetzt gerade nur in der mündlichen Erklärung klassische Logik verwendet, ne? Das tut mir leid. Ich habe eine Fallentscheidung gemacht, ob die gleich sind oder ungleich. Pokémon-Beispiel? Okay. Gut. So, Kategorie der Pokémon.
Ich wollte noch eine Frage machen, wird ihr alle Pokémon spielen in den letzten drei Jahren oder drei Wochen? Keine Ahnung.
Ja, können wir machen. Drei Tage. Also wer hat in den letzten drei Tagen Pokémon gespielt? Okay, drei Wochen? Drei Monate?
Seid ihr dich?
Drei Jahre? 30 Jahre? Okay, aber jeder weiß, dass sich die Katze zu weit schon entwickelt. Und jeder weiß das schon. Und jeder weiß, kommt gleich. Und jeder weiß, dass Blumando sich zu Blumanda zu Contexo und dann Blur zu Blur entwickelt. So, das ist nämlich wichtig, das brauchen wir jetzt.
Was ist mit Pichu?
Gibt es echt?
Pichu?
Das kenne ich gar nicht.
Wird zu Pikachu.
Wirklich? Es gibt eine Anti-Entwicklung von Pikachu heutzutage?
Ja. Krass. Was ist mit Baby Pichu?
Es gibt noch mal eine Anti.
Ich glaube schon, aber da bin ich irgendwann ausgestiegen.
Da bin ich irgendwann ausgestiegen. Also ich bin ausgestiegen, als ich noch 150 Pokémon habe. Die Morphismen. P und Q stehen dabei für beliebige Pokémon. Gleich kommt die Definition und nur noch eine notationelle Anmerkung vorweg. Eigentlich muss in dem Index hier der Name der Kategorie, das wäre in diesem Fall Pokémon, aber das ist ein recht langer Name und deswegen habe ich keine Lust, das zu schreiben. Es ist ganz oft so, dass man beim Form den Index weglässt und nicht dazu sagt, in welche Kategorie es ist. Offiziell ist das streng verboten, aber inoffiziell ist es überhaupt kein Problem, weil man kann sich ja immer anschauen, welche Art von Sachen die Objekte sind. Ja, in diesem Fall weiß man, aha, es sind Pokémon. Und dann weiß man, okay, dann sollte wohl die Kategorie der Pokémon gemeint sein.
Ja, muss ich auch für nichts schmelzen.
Du bist zu später, wir haben trotzdem schon mal angefangen.
Okay,
auch gut. Und wir sind gerade bei der Kategorie der Pokémon. Und ich denke auch noch der Fresh Felix, da wollte ich auch nur 20 Minuten zu spät kommen. Okay, haben wir geschrieben.
Ja, das war ich.
Ach, das warst du? Ah, ich dachte, Felix K. kommt von Minuten fresh verspielt. Okay, alles klar. Ja, dann willkommen. Aber das waren bei dir auch die 20 Minuten.
Ja, ich weiß. Ja. Ich bin die nächsten Praktiken gekommen.
Cool. Okay. Das ist eine Fallbeschreibung. Falls sich P zu Q entwickelt, entwickeln kann.
eventuell über Zwischenstufen. Dann definieren wir, dass es genau einen Morphismus von P nach Q gibt, und zwar nennen wir den Herzchen PQ. Falls sich P auch über Umwege nicht zu Q entwickeln kann, dann hatten wir keinerlei Morphismen in die Menge von PQ.
Ja. Ist es da wichtig, dass man das jetzt über diese Transitivität macht? Also, dass er sich über Umwege zu Q entwickeln kann?
Das ist eine extrem gute Frage und wir werden das gleich sehen, dass es wichtig ist. Ich meine nämlich diese Kategorie hin und das passt gerade auch noch so in die Zirkel-Liga.
Also es ist egal, wie sich das
also in welchen Genau, in welchen Steinen, das ist egal, richtig. Wir können das schon differenzieren, aber in den Oberkategorien. Also wie sieht diese Kategorie aus? Die kann man wirklich hinmalen, weil die viel, viel kleiner ist, wie die anderen beiden Kategorien, die wir schon gesehen haben. Also wir haben zum Beispiel den Roman da, ja. Und dann haben wir Kekso. Und dann haben wir Glubert. Und jetzt zeichne ich alte Morphismen ein, die mir so einfallen. Also zum Beispiel kann sich Glumanda zu Glumanda entwickeln, einfach indem Glumanda gar nichts tut, indem es einfach chillt. Der Name für diesen Morphismus wäre Herzchen Glumanda Glumanda. Glumanda kann sich aber auch zu Glutexo entwickeln. Der Name von dem Morphismus wäre Herzchen Glumanda Glutexo, aber ich habe keine Lust mehr, das hinzustellen. Und Glutexo kann sich in Dura verwandeln. Anderes Beispiel wäre, dass ich Pikachu in Reizen vorbereite. Und Reizschuh ist übrigens auch der Name von einem extrem bekannten Haskell-Menschen. Der ist schon auf dem Kongress vor 2 Jahren in Bangkok gegangen.
Ich verstehe noch nicht ganz, warum Herzchen mit Glumanda Glurak
ist. Herzchen, Glumanda Glurak. Genau, warum ist es noch nicht dabei? Einfach nur, weil ich das nicht eingetestet hatte. Aber es gehört dazu schon dazu. Okay. Wenn ich wirklich alle Morphismen gemalt will. Ja. Ja. Genau. Und das klärt dann auch so ein bisschen die Frage von Daniel da eben bezüglich der Transitivität und warum es wichtig ist, dass wir hier erlauben, dass P sich zu Q über Zwischenstufen entwickelt. Zum Datum einer Kategorie gehört ja diese Verknüpfungsoperation. Wie sprechen wir das eigentlich aus, das Zeichen? Prä. F prä G. Ja? Und wir sehen, es gibt hier einen Morphismus von Glumanda nach Glutexo. Und wir sehen, es gibt noch einen Morphismus von Glutexo nach Glurak. Die Axiome von der Kategorie hier oben verlangen also, dass es dann auch den Morphismus, das erste Herzchen, prä das zweite Herzchen gibt. Da muss dann rein vom Typ her ein Morphismus rauskommen von X nach Z, also von Glumanda zu Glurak. Und wenn wir nicht erlauben würden, dass so ein Herzchen auch dann da drin ist, wenn die Entwicklung eine Zwischenstufe braucht, dann hätten wir keinen Morphismus von Glumanda nach Glurak in der Kategorie. Und dann wäre es also doch keine Kategorie. Und das könnten wir hier nicht aufführen weiter. Das Beispiel von der Kategorie. Ja, so eine Semikategorie oder sowas. Wird aber nicht untersucht. Was man hier an dem Beispiel sieht, ist, dass die Morphismen in der Kategorie wirklich nicht unbedingt Abbildungen sein müssen. Die Morphismen hier sind diese Herzchen. Und diese Herzchen gibt es eben dann, wenn sich das eine zum anderen entwickeln kann. Aber es ist überhaupt nicht der Fall, dass das irgendwie Abbildungen sind. Es ist ja auch so, dass Glumanda und Glutexo sind ja nicht Mengen. Da können wir nicht die Elemente rausnehmen und dann ein Element auf ein anderes schicken oder sowas. Glumanda und Glutexo sind Pokémon. Ja. Genau, also das kann wirklich passieren und es gibt viele Beispiele, wo das auch so ist, wo die Hornmengen keine Abbildungen haben. Okay, dann machen wir gleich noch ein Beispiel.
Würdest du vielleicht auch einen kleinen Ausschnitt aus der Kategorie der Mengen?
Ja, das ist vielleicht noch eine gute Idee. In der gleichen Farbe hier noch ein kleines Stück davon. Also zum Beispiel.
Ja, der Fischhummel, der hat ja gar nicht die ganze Kategorie der Pokémon.
Richtig, es gibt ja 900 Pokémon heutzutage. Also zum Beispiel gibt es die Menge R und Da gibt es den Identitätsmorphismus. Es gibt noch einen anderen, nämlich Linux. Dann gibt es die Menge Herzchen. Da fallen mir ein paar Morphismen von dieser Menge in diese Menge ein. Zum Beispiel könnte ich Herzchen auf 47 schicken. Das wäre eine Möglichkeit für den Somorphismus. Mir fällt noch eine zweite Möglichkeit für den Somorphismus ein. Ich könnte Herzchen auch schicken auf 42. Mir fällt hier der Identitätsmorphismus ein. Mir fällt irgendeine Abbildung von R Quadrat nach R ein. Zum Beispiel die, die einen Vektor xy schickt auf 7x. Und mir fällt vielleicht noch eine Abbildung ein von der leeren Menge nach R. Die schickt was auf was? Gute Frage. Am allerliebsten gebe ich Abbildungen alle, wenn ich ihre Wertetabelle hinmale. Zu jedem Element der Definitionsmenge, dann so ein Strich und dann, was das zügige Element der Wertmenge ist. Und wenn ich das für diese Abbildung machen will, dann bin ich sofort fertig. Weil diese Abbildung muss ja alle Elemente der leeren Menge irgendwo hinschicken, aber die leere Menge hat gar keine Elemente, deswegen muss ich nichts sagen. Trotzdem gibt es diese Abbildung. Wir haben keine Angst vor dieser Abbildung. Das ist die sogenannte leere Abbildung.
Wie viele Abbildungen braucht eine Kategorie mindestens?
Null. Hätte jemand ein Beispiel für eine Kategorie, die null Abbildung, null Morphismen enthält?
Ja, null Objekte.
Genau. Die sogenannte leere Kategorie, die hat kein einziges Objekt. Und damit ist dann die Definition auch beendet.
Okay, wenn wir die weglassen, dann haben wir mindestens eine, oder?
Ja, dann mindestens eine, genau. Also machen wir noch ein Beispiel. Hier. Die leere Kategorie. Die hat also Objekte. Gar keine, hat keine Objekte. Und ich muss daher auch keinen Morphismen mehr anlegen. Weil so ein Horn xy müsste ich nur angeben, wenn x und y Objekte der Kategorie sind, aber es gibt eben keine solche. Dies in der Tat wichtig. Damit alles zusammenpasst, ist es wichtig, dass es die leere Kategorie gibt. So wie es wichtig ist, dass es den Nullvektorraum gibt. Der Nullvektorraum an sich ist nicht besonders spannend, aber es ist spannend, wenn zufällig der Kern, dass es eine Abbildung zufälligerweise der Nullvektorraum ist. Und so ist es auch interessant, dass irgendeine Kategorie zufälligerweise die leere Kategorie ist. Ja, die ist auf jeden Fall nicht.
Gibt es hier Kategorien der Kategorien?
Die gibt es auf jeden Fall. Nur um zu klären, was da die Morphismen drin sein sollen, müssen wir bis morgen warten. Da kommen Funktoren dran. Die gibt es auf jeden Fall und es ist wichtig, dass es die gibt. Okay, ich würde noch ein Beispiel für eine Kategorie machen, nämlich die Numerika-Kategorie. Und dann können wir, glaube ich, überleiten zum initialen Kennenlernobjekt und sowas. Felix, wie ist die Stimmung? Hast du hier die Definition verinnerlicht?
Gut, ich habe mir da schon was dazu gelesen.
Sehr gut, wunderbar. Jetzt kommt noch ein zweites Beispiel für eine Kategorie, wo die Morphismen überhaupt nicht Abbildungen sind, wo die aber zumindest noch irgendwas damit zu tun haben, während die ja hier ja nicht tun. Beispiel, die Numerika genannte Kategorie. So, deren Objekte sind alle natürlichen Zahlen. Also 0, 1, 2 und so weiter und so fort. Und die Morphismen sind folgende. Die Morphismen sind Matrizen der entsprechenden Größe. M kreuz N Morphismen der Matrizen. und Dekomposition. Wenn wir zwei Matrizen A und B haben, dann definieren wir A prä B als B mal A, wobei das Malzeichen hier die Matrixmultiplikation aus der L1 ist. Malen wir da auch noch einen kleinen Ausschnitt von hin. Also wir haben als Objekt zum Beispiel die Zahl 2 und als anderes Objekt die Zahl 3. Und da fällt mir folgender Morphismus ein. Das ist also irgendeine Matrix mit zwei Spalten und drei Zeilen. Also so. Und vielleicht fällt mir diese bei. Es gibt auch noch andere Matrizen, ne?
Jetzt sagt Matrixmultiplikation aus der L1. Mhm. Wir haben jetzt prinzipiell eine Zahl mit einer 2×3 Matrix. Wie soll das auch gehen?
Nee, zwei Matrizen miteinander multiplizieren. B und A sind beides Matrizen. Wenn ich die multipliziere,
also, die Matrizen sind dann eine natürliche Zahl.
Matrizen sind weiterhin Matrizen. Also Zahlen stehen
aber. Wenn du die Matrizen wirklich als Abbildung einfach nimmst zwischen halt zwei Objekten. Die Objekte sind natürlich Zahlen, das heißt Zahl mal Matrix muss wieder eine Zahl ergeben.
Nee, aber ich weiß jetzt, woher die Verwirrung kommt. Also hier auf der rechten Seite passen B und A ganz normal als Matrizen auf und multiplizieren wir sie ganz normal, wie wir es gelernt haben. Hat also nichts Besonderes mit natürlichen Zahlen zu tun. Die multiplizieren wir wie in der L1. Allerdings, hier bekommen die Matrizen noch so eine zusätzliche Bedeutung, nämlich zum Beispiel diese Matrix hier, dass die fassen wir jetzt auf als Morphismus von 2 nach 3. Das ist ein Element von HOM 2, 3. Und wir könnten ein anderes Element haben von HOM 3, 7. Und dann könnten wir die zusammen multiplizieren. Und dann kämen insgesamt ein Morphismus raus von HOM 2 nach 7. Vielleicht machen wir ein kleines Beispiel. Ich habe so ein bisschen Angst, Matrizen zu multiplizieren.
Muss man den Dollar
einschreiben. Ja, genau. Also machen wir hier vielleicht noch eine Matrix. Machen wir es so. So, das ist eine Matrix mit einer Spalte und zwei Zeilen. Und jetzt können wir diesen Morphismus verketten mit diesem Morphismus. Da kommt dann insgesamt so ein Morphismus raus. Als Name, als Bezeichnung hätte der zunächst 100, 200, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie man das wirklich ausrechnen würde, steht hier. Das heißt, wir müssen die Reihenfolge vertauschen. Und dann ganz normal Matrix-Multiplikation durchführen. Und keine Ahnung, was da rauskommt. Wie ging Matrix-Multiplikation? Irgendwie 100 plus 400 jetzt, ne?
500, 100 oder 700.
Irgendwie so. Und das kann man noch vereinfachen zwischen 500, 1100 und 1700. Hast du das gut gemacht?
Also das heißt, wenn man diese Morphismus hat, ja, geht es gar nicht unbedingt darum, also wenn ihr sagt, das sind natürliche Zahlen, also geht es nicht um das mit natürlichen Zahlen, die man halt kennt, damit multiplizieren kann, oder halt
richtig.
So genau. Halt, weil natürliche Zahlen sind halt in dem Fall quasi wahrscheinlich ein Platzhalter für halt R hoch N.
Sozusagen, genau. Die natürlichen Zahlen fungieren hier quasi nur gut als Platzhalter, damit man gut die Morphismen voneinander auseinanderhalten kann. Dass man gut weiß, okay, das ist jetzt Morphismus von hier nach dort und nicht Morphismus von hier nach dort. Aber dass sonst die Multiplikation und auch die Addition und auch die Division, die man auf natürlichen Zahlen hat, die spielt hier überhaupt keine Rolle. Nur die Multiplikation von Matrizen spielt eine Rolle. Ein wichtiges Konzept später der Kategorientheorie, das werden wir morgen vielleicht kennenlernen, übermorgen, das ist das von Äquivalenz von Kategorien. Kategorien können völlig unterschiedlich aussehen, aber trotzdem irgendwie vom inneren Kern her betrachtet genau gleich sein. Und ein Beispiel wäre dann, dass diese Numerikerinnenkategorie äquivalent ist zu der Kategorie hier oben, der Kategorie der R-Vektorräume, sofern dann hier noch ein kleines Adjektiv zusetzt, nämlich die endlichen nominalen R-Vektorräume. Da fällt dann zum Beispiel Rx oder H mit Omega raus. Und dann hat man zwei Beschreibungen für im Wesentlichen dieselbe Kategorie, die eine einfacher, nämlich rechts unten dritten, und die andere abstrakt, nämlich die Mitte. Okay. Also mal alle aus meinem Muslim, sonst kommen jetzt, glaube ich, insgesamt ein terminale Objekte, oder? Wollen wir noch ein Beispiel für eine ganz kleine Kategorie machen? Ja. Und dann ist es auch geschickt. So, wir haben zwei Punkte als Objekte. Ein linker Punkt und ein rechter Punkt. Die sind verschiedene Punkte. Und wir haben zwei Identitätsmorphismen jeweils, müssen wir haben, und würden sie keine Kategorie bilden. Und dann endet das jetzt.
Jetzt hast du zum ersten Mal eine Kategorie komplett hingemacht.
Das erste Mal komplett hingemacht, ja.
Was in der WM-Kategorie?
Also hätte auch schon komplett hingemacht. Richtig, genau. Aber ich habe mich vor sie hingemalt. Habe ich auch drauf gemacht. Oder nicht? Geil. Ja. Ob man das in der Informatik ein Weiß bezeichnen würde? Ja, mein Ding. Ja.
Ich würde eher nicht sagen, weil ein Weiß ist, ich habe so Bäume zerstört.
Ja,
ein Baum ist doch was, was keine Loops hat, oder?
Ja,
ich glaube auch.
Ja, aber ich
meine, könnte jetzt sagen, man hat hier Loops, indem man diesen einen Pfeil einmal rumläuft. Aber andererseits würde ich mir wahrscheinlich sagen, das ist nicht so schlimm, weil es sowieso nur die Identität des Pfeils ist.
Ja, oder auch nicht so, als hätte ich den Baum bis aufweichen. Aber ja. Aber das heißt, dass man nicht sagen, was es ein Baum ist, weil schon im Gewesen von einem Baum ist, dass ich keine Loops
kriege. Das würde nicht
informatisch.
Was ist ein Baum?
Gute Frage. Ein Baum ist irgendwie immer so was. Keine Ahnung. So was zum Beispiel wäre ein binärer Baum. Okay. Der hat nämlich eine Wurzel. Man zeichnet die immer falsch rum im Vergleich zur Natur. Ja. Oben ist die Wurzel. Und dann hat jeder so Knoten hat entweder keine Kinderknoten oder immer zwei Kinderknoten. Hier gehen zwei ab.
Aber und das oben ist jetzt keine Wurzel, oder? Das ist ein ungezeichneter Baum.
Heißt das deswegen nicht Wurzel?
Ja. Ja, das wäre keine ausgezeichnete
Wurzel. Nö, keine Ausgezeichnete, aber trotzdem darf das ja als Wurzel fungieren, oder?
Ich weiß nicht, ob man die nach Definition als Wurzel bezeichnet.
Alles klar, also dann mache ich noch eine Richtung.
Jetzt ist es eine Wurzel.
Ja. Für alle, die noch nie, also die schon höheres Semester sind, aber noch nie einen Blick in die Tabelle geworfen haben, macht es unbedingt, das ist grandios. Das Paper lautet The Empty Graph, a Pointless Concept. Ich glaube, das ist noch egal. Noch ein Beispiel für eine Kategorie, ganz schnell, die ist auch wichtig. Diese hier. Sollen wir die Oberkategorie das wandelnde Produkt nennen?
Okay. Muss ich jetzt genau durchdenken.
Vielleicht schon, ne?
Aber das wandelnde irgendwas ist doch immer ein Objekt in der Länge.
Ja, und das ist jetzt die Index-Ding davon, ne? Nein, das macht auch den Sinn, ja, das macht das. Also dann ist die obere Kategorie hat dann einen Namen, die heißt das wandelnde Produkt. Und diese hier ist das wandelnde.
Aber was sollen jetzt eigentlich diese Pfeile da bedeuten? Oben hast du gesagt, die zwei Kringelpfeile sind einfach die Identitäten, aber oben sind jetzt auch andere Pfeile.
Richtig. Man muss prinzipiell noch dazu sagen, wie die Verkettung jetzt sein soll, wie das Prä diesen jetzt sein soll. Ja,
ja, und was wir jetzt eigentlich genau bekommen denken.
Sollen wir die noch hinschreiben?
Naja, was ist zum Beispiel Home von links unten zu rechts unten, oder?
Ja, dann scheint es okay. Also dann müssen wir dem Objekt einen kurzen Namen geben, weil sonst können wir schlecht das hinschreiben. Und von A nach C wäre dann dieser Morphismus. So, ne? Und von B nach C wäre
dieser Morphism.
Also beide einelementig.
Beide einelementig.
Aber es gibt jetzt ja gar keinen Raum von B nach A. Oder?
Von B nach A gibt es hier keinen, genau. Es gab auch keinen Morphismus von Gumanda zu Raichu, weil sich Gumanda nicht in Raichu entwickeln kann. Und das ist nicht schlimm. Das kann schon passieren.
Aber kann sich entscheiden?
Ja. Form von A nach B ist leer. Form von B nach A ist auch leer. Und Form von B nach B zum Beispiel ist nicht leer. Darf auch nicht sein. Sondern man muss ja auf jeden Fall den Identitätsmorphismus enthalten. Das ist also der da, ja? Das ist zweimal derselbe Morphismus. Und da muss man jetzt noch definieren, wie die Verkettung, wie das Quell definiert ist. Und das ist halt irgendwie, das, da gibt es aber nur Quellen, die uns die Aktion schon vorschreiben. So was wie, wenn ich erst diesen Morphismus gehe, dann trä diesen, dann muss ja irgendein Morphismus von B nach C rauskommen. Aber es gibt sowieso nur einen Morphismus von B nach C, dann nehme ich halt den zur Definition und dann kann ich nachchecken, dass er wirklich assoziativ ist und dass ich die Quartalelemente.
Gibt es da jetzt nicht eigentlich beliebig viele Morphismen?
In der Kategorie?
Nein, von B nach C zum Beispiel, denn ich kann ja irgendwie aufgrund der Komposition beliebig oft von B nach B gehen.
Kannst du machen, genau. Und so wie wir es definiert haben, aber kommt, wenn du diese Schleife hier 10-mal gehst, trotzdem derselbe Morphismus wieder raus, den ich wieder einmal diese Schleife gehe. Das ist eine Definition, die wir haben. Wir könnten auch sagen,
weil diese Schleife der Identitätsmorphismus.
Genau.
Identitätsmorphismus verknüpft mit irgendeinem anderen.
Ja, okay, stimmt.
Genau, okay. Wir könnten auch ganz viele andere Morphismen dazuzeichnen, die nicht der Identitätsmorphismus sind. Können wir machen, dann haben wir eine andere Kategorie. Die hat dann aber nicht den Namen verstanden, gerade so verdient. Okay, dann kommen jetzt als initiale und terminale Objekte dran. Und wirklich stellt Fragen. Viele von euch stellen schon viele Fragen, das ist geil. Und manche von euch stellen noch keine Fragen, das ist schlecht. Nicht Fragen stellen.
Hier dann vielleicht eine Frage.
Bitte.
Warum hat es den Namen Wandel mit Farbprodukt verdient?
Genau, das werden wir heute noch sehen und ich glaube, heute meine ich morgen.
Ist das morgen, meinst du 12?
Meine ich 12?
Heute um 12.
Achso. Ja! Mal schauen, wie gut die Stimmung ist. Ob die uns bis zur Zeit trägt. Fragen?
Ich möchte die Frage noch mit Pseudo-Antwort auf die Frage geben.
Bitte.
Also es gibt in jeder Kategorie das Konzept von einem Farbprodukt. Und das ist eine der geilen Sachen an Kategorien, dass man viele Konzepte in jeder Kategorie ausdrücken kann. Also das Konzept von einem Farbprodukt, meine ich, manchmal gibt es in einer Kategorie etwas, was man dann Farbprodukt nennt. Und diese Kategorie hier ist sowas wie ein Farbprodukt, aber jedes Farbprodukt gleichzeitig. Also das ist total schwammig, aber das werden wir dann präzise machen. Diese Kategorie ist ganz wichtig, um zu definieren, was man als ein konkretes Farbprodukt in einer Kategorie dann meint.
Kategorientheorie ist voll von wandelnden Dingen, ja, die irgendwie, also zumindest irgendwie das wandelnde Quadrat, ja, das wäre so das ideale Quadrat und jedes andere Quadrat stammt von dem ab. Und wenn man etwas beweist für das wandelnde Quadrat, dann hat man etwas bewiesen für alle Quadrate überall. Solche Phänomene gibt es ganz, ganz oft in der Kategorientheorie und sind sehr mächtig, damit kann man viele Sachen sehr, sehr stromlinienförmig dann erledigen.
Dann vielleicht mal komplett irrelevante Frage, aber wir verlangen ja, dass es praktisch so einen Morphismus von B nach B gibt für jedes
Objekt. Das verlangen wir,
heißt das praktisch, dass es keine Kategorie geben kann, wo alle Graphen mit genau einem Knoten und einer Kante zu sich selber gehen kann?
Sag mal den letzten Teil, alle Graphen?
Also jeder Graph mit genau einem Knoten, wo es eine Kante gibt, nämlich von dem Knoten zu sich selbst.
Also dieser Graph.
Ja, genau.
Der ist noch eine Kategorie.
Ja, okay, war blöd formuliert, aber die keine Kanten haben.
Gar keine Kanten, ja genau, also das genau, zum Beispiel und Ende des Gipfels, also das wäre die Kette des Gipfels. Genau, das würde jetzt nicht als Kategorie zählen, weil wir haben zwar ein Objekt, aber wir brauchen noch mindestens einen Identitätsmorphismus und den haben wir nicht.
Aber können wir dann noch zwei oder drei Identitätsmorphismen haben?
Ja,
Also zunächst mal, wir können so viele Morphismen machen, wie wir wollen. Ja? Jetzt war aber die Frage, können wir auch mehr Identitätsmorphismen machen. A priori ja, das ist nicht verboten in der Definition von einer Kategorie. Da hieß es ja nur, dass es mal mindestens eine Sache immer gibt, die mit X hat. Allerdings ist das Übungsaufgabe, das kann man ja nicht Spaß, dass man zeigt, dass jede Identitätsmorphismen im selben Objekt gleich ist. Das heißt, wir können sich alles umwandeln, aber die stellen sich dann gleich.
Ja. Kann man sich so einen Identitätsmorphismus geben, man könnte die Fachschule nehmen, einfach sagt man, lässt das Objekt so wie es ist.
Also ich sag mal ja, aber das wird glaube ich noch so ein kleines Missverständnis mit, weil wenn du sagst, man lässt das Objekt so wie es ist, dann deutet das ja so ein bisschen darauf hin, dass du was, dass du sonst ein Morphismus was machen würde mit dem Objekt. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also zum Beispiel hier weiß ich nicht so genau, was dieser Morphismus jetzt macht mit dem Objekt A. Und was er macht mit dem Objekt C oder sowas. Beim Linus zum Beispiel, der Linus ist ja auch Morphismus in der Kategorie der Mengen zum Beispiel. Der macht was, da kommt nämlich eine reelle Zahl rein und dann wird sie verändert durch den Linus und sie wird ersetzt durch den Linus von der Zahl. Ja? Da habe ich eine Vorstellung von was machen. Oder ich habe die Kategorie der Prozesse im Alltag und ein Morphismus wäre Schuhe anziehen. Ja, dann bin ich danach anders wie vorher, also hat der Morphismus was gemacht. Aber das war jetzt einfach nur so ein Pfeil, ja. Der macht nicht wirklich was. Deswegen kann ich nicht so wirklich davon sprechen. Aber auf jeden Fall, ja, wenn es einer Kategorie nur an Identitäten fehlt, dann kann ich auf jeden Fall dazu malen. Okay. Und dann habe ich die Vorstellung zu einer Kategorie. Ja.
Was ist in der Kategorie der Prozesse des Alltags die Identität? Also gibt es doch eigentlich keine.
Also die Objekte von der Kategorie.
Du das kannst Identität.
Wir müssen erstmal nehmen, was die Objekte wären. Die Objekte wären Zustände der Welt. Und Morphismen sind jetzt Prozesse, die Zustände beeinflussen. Zum Beispiel den Prozess, sich Schuhe anzuziehen. Weil vorher war der Zustand der Welt Ingo ohne Schuhe und danach war der Zustand der Welt Ingo mit Schuhe. Aber es gibt auch einen Prozess, einfach gar nichts machen und dann ändert sich der Zustand der Welt nicht.
Und es dauert so 0 Sekunden?
0 Sekunden, ja genau. Ein Prozess, der sofort startet, sofort endet.
Aber das ist ja ein Beispiel von der Kategorie, die nach den Morphismen benannt
wird. Richtig, genau, ja. Genau. Was extrem selten vorkommt, aber das ist ein Beispiel dafür. Ja. Okay. Gut. Also denkt dran, wirklich jederzeit reinrufen. Müsst auch nicht melden, einfach reinflashen. So, dann kommen wir zu unserer zweiten Definition. Diese Definition ist super nützlich, super wichtig, kommt in ganz vielen Fällen dann nochmal im Spezialfall vor. Und sie drückt auch schön den ersten Worte von Kategorientheorie aus. Ein terminales Objekt C in einer Kategorie C ist ein Objekt dieser Kategorie. Okay. Mit folgender besonderen Eigenschaft. Sodass für jedes Objekt X in C genau ein Morphismus in Hom C X C existiert. Ein terminales Objekt in einer Kategorie ist ein Objekt, sodass für jedes Objekt X exakt ein Morphismus in T hinein existiert.
Kurze Frage, ist ja. T muss
an der
Zeitstelle stehen oder kann auch?
Kann nee, hier für das Terminale muss es hinten stehen. Und wir können sofort nachschieben, die Definition von initialen Objekt. Da ist es nicht andersrum. Ein initiales Objekt, das heißt dann manchmal groß I. In einer Kategorie C ist ein Objekt von C, sodass für jedes Objekt X in Ob C genau ein Morphismus in von C I existiert.
Dieses T hier, das wäre ein terminales Objekt in dieser Kategorie, die hier abgebildet klingt. Ich verwende hier eine Definition, die mir von Tim, Tim Baumann und Tony gesprochen hat. Nämlich, wenn ich ein Pfeilsignal will, der nur didaktische Bedeutung hat, der also nicht den Morphismus in der Kategorie simuliert, dann tue ich die Pfeilspitze aufmalen. Das ist also nur ein normales Pfeilsignal. Schau da. Genau, das wäre beispielsweise ein kleines Objekt. Weil zu jedem Objekt hier, A, B und C, gibt es jeweils exakt einen Morphismus von diesem Objekt nach C hinein. Und hat diese Kategorie hier initiale Objekte? Ich sehe eine Person Kopf schütteln. Sehe ich eine Person Kopf nicken. Sehe ich, willst du es weiter?
Nein.
Genau. Dieser Kategorie hat kein initiales Objekt, das sieht so ein bisschen aus. Diese Kategorie hat keine initialen Objekte. Es sieht so ein bisschen so aus, als ob A oder B Anwärter sein könnten für initiale Objekte. Aber gehen wir das kurz durch. A hat zwar genau im Morphismus von A nach A. Und A hat zwar auch genau im Morphismus von A nach C. Aber damit A wirklich initial wäre, müsste A auch genau einen Morphismus von A nach B haben. Und hier gibt es keinen Morphismus von A nach B. Deswegen ist A kein initiales Objekt.
Wenn ich jetzt von B nach A und von A nach B einen Pfeil malen würde,
ja,
hätte ich dann zwei initiale Objekte? A und B?
Genau, wenn du fordern würdest, dass die Verkettung von den beiden Morphismen so und so gemalt dann jeweils die Identität ergibt. Und nicht irgendwelche dritten Morphismen, die man jetzt auch noch einmalen müsste, weil von B nach B oder von A nach A. Genau. Dann wären A und B in die zweite initiale Objekte.
Gibt es auch irgendwelche Sachen, wo man sagt, dass es mindestens oder höchstens ein Morphismus so mit den anderen Objekten
hat? Ja, das gibt es auch. Das sind dann sogenannte schwache Initiale oder schwache terminale Objekte. Sind aber deutlich weniger wichtig als die. Sammeln wir mal noch Beispiele für initiale und terminale Objekte. Zum Beispiel in der Kategorie der Menge. Im Set ist hier und die Menge ein initiales Objekt. Und die andere Menge ist ein terminales Objekt. So, grübelt mal. Ihr ratscheißt euch mit euren Nachbarn, ob ihr drauf kommt, was initiale und terminale Objekte in der Kategorie der Mengen sind.
Okay, hat jemand einen Vorschlag für initiales oder terminales Objekt? Einfach reinrufen. Die leere Menge ist ein? Für initiales stimme ich dazu und für terminales stimme ich dir nicht zu. Sammeln wir noch kurz vor fertig. Hat jemand einen Vorschlag für ein terminales Objekt? Ja?
Alle einelementige
Menge. Genau. Also zum Beispiel meine Lieblings-einelementige Menge, die ein Herbchen enthält. Genau. So, jetzt gehen wir das beides durch. Also, wenn wir behaupten, dass die leere Menge ein initiales Objekt ist, dann behaupten wir also, dass es für jede Menge x genau eine Abbildung aus der leeren Menge in x hinein gibt. Und das ist der Fall. Es gibt nämlich für jedes solche Objekt x immer genau eine Abbildung aus der leeren Menge in die Menge x hinein und die hat einen Namen, nämlich das jeweils die leere Abbildung. Als Funktionsgraph sähe die leere Abbildung so aus. Wir haben, Venn-Diagramm zeugt, ne? Wir haben die leere Menge, die sieht so aus, sondern hat keinerlei Bewohner. Wir haben eine Menge x, die hat alle möglichen Bewohner. Und jetzt kommt ein Plot der leeren Abbildung. Da müsste ich jetzt für jedes Element von der leeren Menge noch jeweils so mit einem Haken dran vorne, ne, das abbilden. Aber es gibt ja gar keine Elemente in der leeren Menge. Deswegen ist es schon abgeschlossen. Genau, daher ist die leere Menge das initiale Objekt. Ein initiales Objekt. Gibt es noch weitere initiale Objekte neben der leeren Menge? Ja, würde ich auch sagen. Es gibt keine weiteren initialen Objekte. Man könnte vielleicht denken, dass diese einelementigen Mengen auch noch initiale Objekte sind. Aber es funktioniert nicht ganz. Weil zum Beispiel von der einelementigen Menge Herzchen in die leere Menge hinein da gibt es keine Abbildung. Da müsste jetzt das Herzchen irgendwo hingeschickt werden. Und wir können nicht fragen, wohin, weil in der leeren Menge gibt es nichts. Das zeigt sich also, es gibt keine Abbildung von der Einelementmenge Herzchen in die leere Menge. Da entscheidet Herzchen als initiales Objekt aus.
Aber es funktioniert auch mit anderen Mengen auf der rechten Seite nicht. Ne? Wenn wir jetzt ein Herzchen weiß, was zum Beispiel 4 Punkte hat,
ja.
Aber 4 Möglichkeiten, wo ich das Herzchen hinschicken kann, also 4 verschiedene Abbildungen.
Richtig.
Aber es wird genau eine.
Richtig, das ist vielleicht noch besser als Beispiel. Also jetzt haben wir hier die Situation, dass es gar keine Abbildung von Herzen nach leeren Mengen gibt. Hier haben wir die Situation, dass es zu viele Abbildungen gibt von Herzen nach leeren Mengen. Denn ich könnte Herzen auf B schicken, das wäre eine wunderbare Abbildung. Ich könnte Herzen aber auch auf C, D oder A schicken und so kommen 3 weitere Abbildungen rein. Und so haben wir also 4 Abbildungen von der Menge in der. Also ist das kein initiales Objekt, weil dann ist es immer nur ein Morphismus gegen X4.
Das, was du da durchgestrichen hast, wäre doch die Begründung, warum die leere Menge als terminales Objekt ausscheidet.
Das wäre auch die Begründung, warum die leere Menge als terminales Objekt ausscheidet. Richtig. Weil wenn die leere Menge terminales Objekt sein wollen würde, dann müsste für jede Menge überhaupt exakt ein Morphismus reingeben, exakt eine Abbildung reingeben, aber von dieser Menge in diese wäre kein Morphismus. Genau. Deswegen funktioniert die leere Menge nicht als terminales Objekt. Okay, und klären wir noch, warum die Menge, die nur Herzen enthält, wirklich terminal ist. Naja, wenn wir irgendeine Menge haben, dann behaupten wir also, dass es genau eine Abbildung gibt in diese Herzchenmenge. Und das ist auf jeden Fall richtig, weil wir schicken halt alle Elemente von dieser Menge x auf das Herzchen. Das wird definiert so eine Abbildung und es gibt auch keine andere Möglichkeit, eine Abbildung zu definieren. Also genau ein Morphismus.
Terminales und initiales Objekt müssen nicht existieren, oder?
Müssen nicht unbedingt existieren, genau, in der Kategorie der Mengen zufälligerweise schon. Aber wir haben schon diese andere Kategorie unten links gesehen, das war eine Phaseflucht. Da gab es ein terminales Objekt, aber kein initiales. Und ich will gleich noch in den Raum stellen, wie es bei der Kategorie der Pokémon aussieht. Aber erstmal noch andere Fragen.
Gibt es sowas für den Abschluss, dass ich so eine Kategorie,
ja. Die so abgeht? Auf jeden Fall, genau, das heißt zum Beispiel die freie Kovervollständigung. Da sind dann plötzlich alle Kohlenwiesen drin, insbesondere initiale Objekte. Und es gibt auch die freie Vervollständigung, wo alle Limiten dann drin sind im besonderen Kleinwertobjekt. Kannst auch beides kombinieren, kann man alles machen. Ja?
Wenn ich jetzt so eine Kategorie habe mit einem quasi Objekt, dann kann dieses, oder dann ist dieses Objekt ja sowohl initial als auch terminal als Objekt.
Sofern es auch nur genau einen Morphismus gibt, richtig. Genau.
Okay.
Ja.
Aber das geht generell auch in größeren Kategorien dann, oder?
Prinzipiell schon.
Okay.
Ja. Also in der Kategorie hier, die ich jetzt mal kurz vollständig umwahle, so. Und das Objekt heißt A, ist A initial und terminal. Und jetzt noch Pokémon-Beispiel. Wie sieht es bei der Kategorie der Pokémon aus? Fällt euch da ein initiales oder ein terminales Objekt ein?
Ich würde gerne klugeln, in der Kategorie der Pokémon, gibt es da initiale oder terminale Objekte, wenn ja, wie laufen die?
Hier braucht man ein bisschen Pokémon-Wissen, Daniel?
Nein.
Nein? Gibt es
also es gibt keine?
Genau.
Weil ja nicht jedes Pokémon aus diesem, also es gibt ja keine Entwicklung zwischen beliebigen Pokémon, sondern nur zwischen Pokémon aus derselben Familie.
Genau. Also ein terminales Objekt. Ein terminales Objekt in der Kategorie Pokémon, das wäre irgendein Über-Pokémon, sodass sich jedes Pokémon in dieses entwickeln kann. Und ein initiales Objekt, das wäre ein Ultra-Unter-Pokémon, so welches sich in alle anderen Pokémon entwickeln kann. Beides gibt es nicht in der Welt der Pokémon.
Was ist mit dem Ei?
Das kann sich doch nicht in beliebige Sachen entwickeln.
Nicht?
Nö.
Okay, weil das ist schon ich blamier mich nur.
Oder? Also habe ich recht oder hast du
recht? Wenn ich mit Pokémon Go,
also da würde ich das so sagen, dass du zwar nicht vorher weißt, was rauskommt, aber es liegt nur daran, dass du eigentlich zerstörst, also aufmachst und dabei zerstörst.
Und das Ei ist kein Pokémon. Ja, nein, okay.
Da, zum Beispiel auch, ja, genau.
Ja,
okay.
Ja. Ja, man kann ja auch züchten. Vielleicht hält dann Computer.
Eben, genau. Und das zeigt doch aber, dass zwei Eier irgendeine Restriktion haben, ne?
Ja. Ja. Wenn nämlich zum Beispiel der Züchten das gleiche, dann terminales Objekt.
Würde ich nicht sagen, weil das würde heißen, dass sich jedes Pokémon eben in diese Art Leiche verwandeln kann. Aber wenn ein Glurak stirbt, das sind Pies, dann kommt ja ein totes Glurak drauf und nicht ein totes
Pikachu. Diese Art Leiche ist halt das Zustandstod.
Genau, wenn du irgendwie das definierst, dass das auch noch als Pokémon zählt, dann schon. Ja. Dann machen wir jetzt noch ein Beispiel, nämlich wie es in der Kategorie der Vektorräume aussieht, was da initial und terminal Objekte sind. Könnt ihr schon mal so ein bisschen nachdenken. Aber ich will gerade das Motto da oben vorlesen. Kategorientheorie stellt Beziehungen zwischen Objekten statt etwaiger innerer Struktur in den Vordergrund. Und das sehen wir hier erstmals bei diesen initialen und terminalen Objekten. Die Definition war nämlich so, dass um zu entscheiden, ob ein Objekt initial und terminal ist, dass es nur darum geht, welche Morphismen irgendwie existieren, wie viele von denen, in welcher Art und sowas. Es geht aber nicht darum, dass man in die Objekte reinschaut und dann zum Beispiel sagt, naja, okay, die Objekte sind Abmengen. Und jetzt geht es mir darum, wie viele Elemente in so einer Menge drin sind oder sowas. Das wäre innere Struktur, die Anzahl Elemente von einer Menge. Ja? Oder von einem Vektorraum wäre innere Struktur vielleicht, wie viele zwölfdimensionale Untervektorräume der besitzt oder sowas. Also wenn man in das Objekt reinschaut. Das macht man aber in der Kategorientheorie nicht. Man schaut sich nur die Beziehungen von Objekten zu anderen Objekten an. Ganz fundamentales Modell. Okay. Vielleicht machen wir es auch als Übungsaufgabe. Initial und terminale Objekte in der Kategorie der Vektorräume. So. Gut. Matthias, ich werde jetzt Isomorphie einführen. Dann ein Etikett bis auf eine Isomorphie-Zahl. Dann machst du alle Kategorien, dann können wir eine Posten. Danach kämen noch Produkte. Wäre die auch noch vor der Pause, ja. Genau. Ja. Oder ist egal? Soll ich erst Monus? Nee, lass erst Monus und Epis machen. Ja, oder? Okay, dann lass ich machen. Keine Ahnung, ich habe nicht viel drüber. Nächste Stimmung, Papier fahren. Bitte mit reinlesen.
Wann jetzt Pizza?
Wer hätte überhaupt Pizza bestellt haben? Was bisher noch niemand gemacht hat?
Und Pizza bestellen.
Ja. Also wir haben auch zu Fisch und Hafenkopf da, aber ich kann auch was ganz.
Also unter der Prämisse, dass die Pizza sobald man bestellt hat, da wäre das schon ziemlich geil. Genau. Aber ich glaube, man sollte schon irgendwie gucken, dass man vorher bestellt.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, hier Pizza zu bestellen? Oder wollen wir erstmal weitermachen? Oder wie ist die Stimmung? Regelt das? Brecht das euch ab?
Wer will noch Pizza?
Ja, ich wäre auch das Ding.
Drei will ich noch.
Pizza.
Vier.
Pizza.
Fünf.
Sechs. Möchtest du weitermachen? Ja, ich meine, wir bestellen und dann kommt die Pizza irgendwann. Also,
Pizza besten Fall in der Pause.
Genau, es ist jetzt 18.26 Uhr. Dann bestellen wir doch die Pizza so, dass sie um 19 Uhr da ist. Die, früher ist sie sowieso nicht da. Ja? Gut. So, dann machen wir das aber. Genau, also einer von euch ist jetzt Pizza Chief. Ihr macht eine Liste, lässt die rumgehen, bestellt dann beim Italiener. Und jeder, der will, kriegt die Pizza.
Wo bestellt man hier drauf so Pizza?
Fragen Sie Italiener. Drei Minuten von der ersten Minute. Wie bitte?
Wilpotino.
Ach, der. Ach so. Ja. Also, mir fällt kein. Das ist der kanonische. Oder Unikum. Kann man da auch bestellen?
Ist genauso kanonisch.
Ist genauso kanonisch?
Ja.
Wow.
Also, ich finde sogar kanonische.
Du findest kanonisch.
Ja, das ist wie auch.
Die haben Pizza
halt
die Aue ab 18 Uhr.
Ah, okay, es ist ab 18 Uhr. Nein, okay, ja, dann lass Unikum bestellen. Ich glaube, das ist eine kleine Auswahl, ne? Also kein Unterschied, weil wieder, also es sei denn, wollt ihr nicht super ketten, dann Pizza sind das eine.
Das ist die 8 und die 9.
Das ist schon eine Uhr und da entscheiden wir
dann auch weiter. Ja, aber ich weiß ja nicht, was
das ist. Der Einfluss, ob die wollen, auf Pizza oder nicht.
Verstehe ich die Frage. Also ich würde sagen, das ist heute gut. Und dann werden wir noch das Logo brauchen. Ich will das nicht entscheiden, ja? Sondern ich soll entscheiden. Willst du alle Leute fragen?
Wie lange wollen wir machen? Also ich habe mir gedacht, so, also ich persönlich muss vermutlich 7:30 weg. Von daher länger wäre für mich zumindest blöd.
Ja, okay.
Offenbar, ja.
Wie viele Stunden hattest du denn eingeplant im Buch?
Ich habe in meinem Kopf abhängig von euch gemacht.
Okay.
Aber es wäre schon noch schön, ob ich den neuen Produkte ansprechen könnte. Dann tun wir nicht am Tag 1 schon in die Zeit. Wir definieren jetzt, was ein Isomorphismus ist in einer beliebigen Kategorie C. Die Idee soll sein, dass ihr viele Spezialfälle von diesem Konzept bereits kennengelernt habt. Ihr habt nämlich schon das Konzept von dem Isomorphismus im Vektorräumen kennengelernt, ein sogenannter Vektorraum-Isomorphismus.
Und ihr habt auch schon das Konzept von einem Gruppenimorphismus kennengelernt. Ein Imorphismus von Gruppen. Und ihr habt auch schon das Konzept einfach von der biaktiven Abbildung kennengelernt, das könnte man als Imorphismus von Mengen bezeichnen. Ein Kategorietheoretiker würde das auch machen. Okay, und all diese Konzepte sind Spezialfälle von diesem super allgemeinen Konzept, was jetzt hier steht. Manche von euch sind höhere Semester, dann für die kann ich noch weitere Beispiele bringen, zum Beispiel Homöomorphismen. Sind auch Imorphismen, nämlich eine Kategorie der topologischen Räume. Oder Homotopie-Äquivalenzen sind auch Imorphismen, nämlich Imorphismen in der Kategorie der Homotopie-Kategorie der topologischen Räume, wo die Imorphismen drin nicht steht die Abbildung, sondern nur steht die Abbildung ist auch Homotopie.
Warum waren eigentlich die Mathematiker zu faul, den neuen Namen dafür auszudenken? Weil es ja schon eigentlich was ganz anderes. Weil es ja nicht kardinal und so.
Ja, es ist
auf der einen Seite. Von der Grundidee ist schon gleich.
Ja, und das ist der Grund, warum wir denselben Namen verwenden.
Trotzdem. Das ist halt immer noch Faulheit.
Nein, ich meine, du kannst ja schon Imorphismus in Faser.
Ich
habe
die erste neue Entwicklung.
Ja,
ich muss dazu einwerfen.
Bitte.
Es ist eigentlich sogar sinnvoll, dass alles diese Morphismen zu nennen, weil es so checkt man, dass es im Wesentlichen gleich ist. Weil ich meine, ansonsten hört man 20.000 Vorlesungen, überall gibt es was irgendwie zwar dasselbe Konzept hat, aber es heißt einfach so viel zu sehen.
Genau. Kategorientheorie hat eine ganz starke vereinheitlichende Macht hier. Unter anderem, dass man erkennt, dass die ganz vielen verschiedenen Isomorphie-Begriffe, die es in verschiedenen Teilen der Mathematik gibt, jeweils von derselben Ur-Isomorphie-Begriff abstammen, und der jetzt in der Tafel steht.
Man erkennt natürlich so auch, dass es irgendwie etwas Ähnliches ist, was Isomorphie bekannt wird, aber jetzt werden wir die Schuld ganz genau, was Ähnliches ist.
Genau.
Und dann kann man halt wirklich gescheit Beweise führen, über ganz allgemein Isomorphismus in beliebigen Kategorien und da hat man auch jede Ausprägung von Isomorphismus,
genau,
wie man schon mal gesehen hat.
Dann kann sie auch extrem viel arbeiten, das ist spannend. Arbeit, die sonst nicht so schwer gewesen wäre, aber Arbeit, die trotzdem lästig gewesen wäre. Und da ist es schwingend, ich glaube, das ist Spaß. Und dadurch gibt es einfach konzeptionelle Vereinheitlichungen, ja? Weil ich einfach sehe, aha, das sind einfach Isomorphismen in der Kategorie. Und dann fällt mir gleich so ein riesen Ballast irgendwie so weg, weil ich einfach weiß, okay, sind genau wie so sonst auch in der Kategorie. All die Lemmata, die ich über die Morphismen in der beliebigen Kategorie kenne, die jetzt kennen, kommen könnten, ja, kann ich sofort anwenden für alle die Morphismen, für alle die Morphismenarten in konkreten Situationen. Das ist schon ein schöner Luxus. An der Stelle erlaube ich mir auch einfach allgemein, weil ich so eine Kurzverweise, als jemand das schon ein paar Mal ziemlich vorgelegt hat, dass ich den noch nicht hatte, ich schreibe sowas auch so. G.y.x. Das sind die gefährliche Notation, also auch eine gute Notation. Sie ist deswegen gefährlich, weil jemand, der gerade reinkommt, könnte denken, dass G also eine Abbildung ist von der Menge Y in die Menge X. Und das ist überhaupt nicht gemeint. G ist ein Morphismus von dem Objekt Y in das Objekt X und hat eventuell überhaupt nichts mit Abbildung zu tun, weil G vielleicht so ein Herzchen ist von so einer Entwicklung, von Luanda nach Dora. Sie trotzdem so aus jetzt wie ein Mengenschreibweise, ja? Deswegen ist es gefährliche Notation. Aber sie ist ja unheimlich praktisch, weil sie die richtigen Assoziationen hervorruft und weil sie übersichtlich und kurz ist. Deswegen verwenden wir sie. Ja.
Okay. Hat es wieder Pizza aufgeschrieben und möchte bestellen?
So. Genau, war jeder der heute?
Für 19 Uhr.
Für 19 Uhr, ja.
Cool.
Ah, Beispiel. ISO, was ich immer finde, im Test sind genau die biaktiven Abbildungen. Die biaktiven Abbildungen. ISOs im Vektor sind genau die Vektorraum-ISOs. So, und jetzt noch ein Beispiel für die, ich habe es nicht gesagt, aber noch schriftlich für die höher schon sind. ISOs im Top, die Kategorie der topologischen Räume und stetigen Abbildungen als Morphismen, sind genau die Homöomorphismen.
Was für die
ja,
da musst du arbeiten in der Kategorie NMF aller Mannigfaltigkeiten. Die Objekte von dieser Kategorie sind alle Mannigfaltigkeiten. Und die Morphismen sind die glatten Abbildungen zwischen Mannigfaltigkeiten. Für absolut jedes Konzept, was du mir nennen wirst, würde ich in der Lage sein, eine Kategorie zu partizipieren, die du hast. So, das ist die tolle universelle Anwendbarkeit. Okay, und jetzt könnt ihr ganz viele Fragen stellen. Ansonsten sind wir bereit für das erste Lemma. Ich werde mir nur Definitionen, Beispiele, noch kein Lemma, es kommt Lemma. Also zulässige Fragen sind auch immer, kannst du einfach nochmal X erklären. Immer okay, ne?
Ich stelle mal kurz, das ist mit der Pizza Rucola gemeint. Soll das ja der Unterschied drauf sein?
Ja, Rucola.
Margarita mit Rucola oder soll da noch irgendwie Schinken mit drauf sein?
Ja, Schinken mit so kleiner Getreide.
Okay. Gut, dann kommt unser erstes Lemma. Seien T und T' terminale Objekte in einer Kategorie Q. Dann sind T und T' Vermöge eines eindeutigen Morphismus zueinander isomorph.
Wegen der Geschichte, die ich euch später erzähle, wenn das tun wir nicht. Wir brauchen wirklich noch die Definition als Klasse. Objekte X, Y einer Kategorie C sind genau dann da, oder sind wir? Sind genau dann zueinander isomorph. Ich weiß nie, ob man Anführungszeichen verwenden sollte, wenn man Python schreibt. Wenn es einen ISO F von X Y gibt in dieser Kategorie. Ja? Wenn es einen ISO, also einen Isomorphismus F von X Y gibt. Und man schreibt dann, Notation, man schreibt dann x, komisches Zeichen y. Und dieses Zeichen, das wird uns im Seminar immer für Isomorphie von Objekten auf einer gewissen Kategorie stehen. Okay, und zu Katis Frage, was Vermöge heißt. Matthias überlegt sich ein Alltagsbeispiel und ich sage derweil das mathematische Beispiel. Hier, in dieser Situation kann es viele Isomorphismen von X nach Y geben. Vielleicht 12 verschiedene Isomorphismen von X nach Y. Ja? Die hier könnten alle verschiedene Namen haben. Das eine wäre F, der andere hieße G und der andere wäre H oder so. Und in dieser Situation wäre dann X, Y und Isomorph Vermöge F. Aber auch Vermöge G und auch Vermöge H. All die Zeugen der Isomorphie, also konkrete Isomorphismen, die vermögen die Isomorphie.
kann man in dem Kontext synonym unter verwenden?
Unter?
Unter einem eindeutigen
Ja. Könnte man, glaube ich, auch, ja.
Man könnte auch sagen, in diesem Wort durch diese Geschichte.
Diesem Wort durch, ja, genau. Durch ist gut. Ja. Ja. Genau. Vielleicht auch Kraft. Wir sind isomorph Kraft.
Ja, das ist noch so die Änderung im
komisch. Richtig, ja, genau.
Also sagt im Prinzip einfach nur aus, dass ich zwischen zwei terminalen Objekten immer einen eindeutigen.
Genau, exakt einen Isomorphismus. Ja.
Wie ja. Wollte Wort dazu?
Ich finde es immer interessant, wegen der ganzen Satzstellung so.
Ja.
Um das zu verstehen.
Ja. Haben wir noch ein Alltagsbeispiel? Also irgendeine Aktion in der realen Welt, die ich vermöge, irgendwas durchführen kann?
Das Zähneputzen zur Regel einer Zahnbürste.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, oder?
Ja, okay. Ja.
Und ihr könntet auch drei verschiedene Zahnbürsten haben, ja? Und dann hat den Vermöge einer bestimmten von den drei, die jetzt liegt.
Vermöge das mir verliehenen Amtes?
Ja, das auf jeden Fall auch, genau. Das ist eine Abstraktionsstufe höher. Genau. In der Kategorientheorie gibt es drei Levels, wie Objekte miteinander verwandt sein können. Mal schauen, auch vielleicht werden es auch vier, mal schauen. Also das krasseste Level wäre, dass die gleich sind, dass T gleich T' ist. Besser geht's nicht. Gut. Wir werden später über Gleiche diskutieren, nur nicht jetzt gerade jetzt. Gut. Nächste krassere Stufe wäre, dass sie zwar nicht gleich sind, T und T', aber dass es einen Isomorphismus von T nach T' gibt. Und zwar auch nur einen Isomorphismus von T nach T', nicht fünf verschiedene. Und eine nochmal laxere Sache wäre, dass T und T' isomorph sind, aber Vermöge von einer Million verschiedenen Isomorphismen. Dass es ganz viele verschiedene Isomorphismen von T nach T' gibt. Und nochmal laxer wäre, dass die, dass es einfach zwei Objekte sind, die nichts genutzt. Also die irgendwas haben.
Was ist die andere Stufe, die noch fehlt?
Das waren jetzt vier, oder?
Ja, das waren vier. Aber könnten wir
als
zwischen X und Y, einen Morphismus von X nach Y und
ja.
Auch einen von Y nach X.
Genau.
Aber die müssen nicht unbedingt verknüpfte Identität ergeben, sie sind ja. Also nicht unbedingt Isomorphismen.
Genau. Ja.
Könnte man noch als Zwischenstufe.
Ja, genau. Und dann könnte man noch eine weitere Zwischenstufe machen, dass es zwar einen Morphismus von T nach T' gibt, aber dass man nicht unbedingt vorne das ist. Also es gibt wirklich viele Abschnitte.
Ist es dann noch ein Isomorphismus? Also ist es noch ein Isomorphismus, wenn man die Rezeptrichtung nicht fordert?
Nein, dann ist es kein Isomorphismus. Das ist da schon wirklich mir sehr schwach gesagt. Auf jeden Fall hier. Das ist quasi die zweitbeste Situation, die auch möglich ist. Ich sage nicht, dass T und T' gleich sind, das wäre auch falsch. Wir haben schon Beispiele für Kategorien kennengelernt, wo das nicht stimmt. Zum Beispiel in der Kategorie der Mengen ist jede einelementige Menge jeweils ein terminales Objekt. Und die einelementige Menge Herzchen ist ja nicht dasselbe wie die einelementige Menge Schneemann. Trotzdem sind beide terminale Objekte. Ja? Aber das nächstbeste geht, nämlich diese Isomorphvermöge genau eines Isomorphismus. Und das beweisen wir jetzt. Wenn wir zeigen wollen, dass T und T' isomorph sind, dann brauchen wir einen Isomorphismus von T nach T'. Also brauchen wir überhaupt mal erstmal einen Morphismus von T nach T'. Da, bla bla bla, ich könnte es drinnen gleich anrufen, haben wir einen Morphismus F von T nach T'. Warum haben wir mal?
Jupp. T' ist terminal.
Genau, da ist die Strich terminal. Da ist die Strich terminal. Haben wir zumindest mal irgendwas, das muss F von T nach T'. Jetzt wollen wir zeigen, dass F ein Isomorphismus ist. Da brauchen wir einen Umkehrmorphismus dazu. Haben wir einen Morphismus G von T' nach T. Hat jemand dafür die Begründung herzlichen? Macht euch frei. Da, die Terminale, ne? Da, die Terminale. Gibt es ja genau einen Morphismus von irgendeinem Objekt, zum Beispiel bei T' nach T. So, Unsere Hoffnung ist, dass F und G zueinander inverse Morphismen sind. Dass also F prä G und G prä F beide Identität jeweils ergeben. Das müssen wir aber noch zeigen. Da ist F prä G gleich Identität auf T. Und dann in der nächsten Zeile. Da ist G prä F gleich Identität auf T. Jetzt tue ich zur Verdeutlichung hier noch hinschreiben, von wo, nach, wo beide Morphismen verlaufen. Beides sind Morphismen von T nach T. Und hier sind beides Morphismen von T' nach T'.
Beides Morphismen?
Ja, also a priori steht ja, stehen da links und rechts zwei verschiedene Morphismen. Also da steht Morphismus, da steht Morphismus. Und ich wollte nur andeuten, dass beides Morphismen von T' nach T' sind. Hoffentlich zweimal derselbe Morphismus. Aber auf jeden Fall sind es mal Morphismen von T' nach T'. In der unteren Zeile. Das wissen wir vom Typ von der Präoperation. Ne? G ist Morphismus von T' nach T. F ist Morphismus von T nach T'. Wenn man die beiden komponiert, kommt wieder Morphismus von T' nach T' raus. Okay. Fällt jemand eine Begründung ein, warum dieses Gleichheitszeichen da oben geht? Wir dürfen gerne diskutieren.
Wir wissen immerhin, dass F und G eindeutig sind.
Wir wissen, dass es genau, ich hätte, das habe ich nicht hin dazu geschrieben, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht brauchte, aber du hast recht, F und G sind eindeutig. Ja? Es gibt keine anderen F und Gs, die von T nach T' bzw. T' nach T laufen. Das ist richtig. Und es ist ein Indiz dafür, dass dieses gleiche Zeichen stimmt, aber es ist auch kein Beweis dafür, würde ich sagen.
Ja, das war auch eine Diskussion.
Ja, ja, nee, genau. Das ist ein sehr guter Diskussionsbeitrag.
Wir wissen ja auch, dass die Verknüpfung F bei G von T nach T gehen muss.
Ja, genau. Ich schreibe das auf, ich habe es zwar rechts um hingeschrieben, aber ich habe das hier nochmal ganz explizit. Das ist irgendein Morphismus in T von T nach T. Genau. Und das in T, das ist auch ein Morphismus in derselben Menge, ja? Genau.
Terminal,
das
wissen wir,
dass da aber nur ein Morphismus ist. Genau. Genau, T-Terminal. Deswegen wissen wir, für jedes Objekt X gibt es exakt einen Morphismus von X nach T. Insbesondere wissen wir, dass es exakt einen Morphismus von T nach T gibt. Wir wissen, dass es exakt einen Morphismus von T nach T gibt. Wenn wir jetzt zum einen den Identitätsmorphismus haben von T nach T und zum anderen diesen Morphismus haben von T nach T, dann müssen die gleich sein. Weil es nur einen Morphismus von T nach T gibt. Lasst das Argument mal euch auf die Zunge gehen. Ich muss eine Tafel, dann stellt ihr Fragen dazu. Fazit von diesen vier Argumentationsschritten ist,
dass T und T' geworden ist. Also sind T und T' Vermöge F zueinander geworden.
Wir müssen uns noch überlegen, dass es auch nur einen Isomorphismus gibt, damit wir nicht den ersten Teil der Ausfälle haben.
Würde der Beweis auch analog, also mit umgedrehten Argumenten für initial funktionieren?
Ja. Das ist eine also erstens das, genau, für Initial gibt es genau dasselbe Lemma. Ich wiederhole das nochmal, weil ich nämlich auf anders hinaus wollte, das auch geil gewesen wäre. Aber genau, also es gibt auch dasselbe Lemma für Initialobjekte. Zwei Initialobjekte I und I' in einer Kategorie C sind vermöge eines eindeutigen Isomorphismus zueinander isomorph mit circa demselben Beweis. Und was wir in der Sekunde kennenlernen werden, ist ein ganz praktisches Hilfsmittel, um nicht nur sagen zu müssen, mit circa demselben Beweis, sondern mit dem wir mit dem zweiten Beweis nicht mehr führen müssen. Mit dem wir uns bei solchen allgemeinen Sachen die Hälfte der Arbeit immer sparen können. Kommt gleich. Du hättest aber noch eine andere Aussage stellen können, nämlich, dass du hier sogar zwei Beweise siehst von dieser Tatsache. Nämlich, ich hätte auch irgendwie anders anfangen können mit G oder sowas. Ne? Ich hätte so ein bisschen die Reihenfolge Zeilen vertauschen können. Und dann hätte man die philosophische Frage stellen können, ob das jetzt ein anderer Beweis ist oder nicht. Und ein guter formaler Rahmen, um diese Frage zu entscheiden, ist schon gefunden worden. Aber mit Homotopie-Typ-Theorie gibt es zumindest eine Approximation dafür. Da kann man fragen, ob Beweise gleich sind oder nicht. Da gibt es nicht Proof Relevance, dass Beweise relevant werden, dass Beweise selbst zu machen, was wir decken werden. Die dann gleich sein können oder ungleich sein können. Okay, aber erstmal Fragen hierzu. Ich muss noch den Beweis abschließen, dass es auch nur eine Isomorphismus gibt. Ja.
Also zu beiden was. Wir haben ja damit, wir haben zeitweise schon halt auch nicht schon gewiesen, dass halt auch die Vermöge G zueinander isomorph sind.
Ja.
Und wir wissen halt, da T und T-Terminal sind, dass es halt nur einen eindeutigen Morphismus zwischen diesen beiden gibt. Okay. Und damit ist es halt gleich.
Genau.
Dazu. Und zum Beweis Gleichheit.
Ich schreibe das noch auf, ja. Mhm. Es gibt sowieso wegen Terminalität von T' nur einen Morphismus von T nach T', daher erst recht nur einen Isomorphismus. Damit ist der Beweis vollendet. Okay, und dann? Weiter? Was wolltest du sagen?
Wenn ihr den Beweis schöner aufschreiben, das heißt, wir fangen halt an mit wahren Aussagen und fangen dann daraus halt dann
ja.
Halt Sachen.
Ja.
Wir schreiben es halt immer so hin, dass wir halt dann alles, was wir wissen, halt immer in einen Zeiler reinschreiben und daraus halt dann am Folgefall, dass daraus dann das nächste folgt. Das heißt, wenn wir es dann hinschreiben, die Aussage gilt und die,
ja.
Dann ist quasi, dann hatte man ja einen, also können wir Beweis auch hinschreiben.
Ja.
Und die Sachen, die halt dann zwischen der Äquivalenz bei sind, also die unverbunden sind, ist ja dann schon quasi kommutativ.
Ja.
Und dann aber, was halt man nicht vertauschen kann, wäre halt dann, was halt vor dem Folgefall ist und danach.
Ja.
Also quasi so, wie man es halt immer bei Äquivalenzen hinschreibt, bloß halt auch dann für.
Das soll ein Vorschlag sein für eine Vorstellung, wann zwei Beweise gleich sind, oder was?
Ja, also wenn man halt diesen Beweis so exakt halt hinschreibt,
ja.
Dann könnte man dann genau sagen, okay,
ja.
die Zeiten sind wirklich halt auch quasi im selben Ort.
Ja, das kann man machen. Aber das ist, also das kann man auf jeden Fall machen, safe, 100. Aber das ist noch keine besonders nützliche Vorstellung von wann zwei Beweise als gleich zählen, weil man, weil es halt eine sehr, sehr oberflächliche, sehr syntaktische Sache wäre. Also angenommen, ich benenne zum Beispiel alle Variablen um in den Beweis, dann würde ein Mensch ja sagen, dass es immer noch dieselbe Beweisidee ist. Der hat halt jetzt x statt y geschrieben, ja. Und bei deiner syntaktischen Definition würde das jetzt gerade als zwei verschiedene Beweise zählen. Jetzt könntest du natürlich noch einführen, dass verschiedene Variablen dann trotzdem als denselben Beweis führen dürfen, aber dann erfinde ich irgendwie so eine andere Pathologie, wo dann dein Konzept die doch wieder unterscheidet und eine Mathematikerin trotzdem sagen würde, dass es immer noch sich um dieselbe Kernidee handelt. Und wirklich ein normales Konzept, was die informale Idee von gleich Kernidee fassen würde, das gibt es noch nicht. Zu meinem besten Wissen und Gewissen.
Übungsaufgabe,
ja.
Könnte man sowas wie die Kategorie aller Sätze der Prädikatenlogik erster Stufe oder sowas einführen und dann als Homomorphismen irgendwie Beweise oder sowas einführen?
Ja, auf jeden Fall, und das werden wir im eigentlichen Titelseminar machen. Das nennt sich dann klassifizierender Topos. Okay. Das ist natürlich ein langweiliges Titel, ein bisschen übertrieben habe, aber im Wesentlichen ist bei der Idee auf jeden Fall umsetzbar und das wird dann zum Klassifizieren.
formale Logik.
Ja. Oder ist das für Lindenbaum allgemein? Aber das ist der Lieblingsklassifikator.
Okay. Das ist
die Kompositionale Zeit. Genau. Noch eine Frage für das Dilemma. Dann noch das zweite Dilemma schon auf. Das ist genau dasselbe Dilemma, nur mit Initial. Ja? Sein blablabla initiale Objekte. So, und alles komplett exakt aufgeschrieben, wie hier. Und der Bereich circa genau gleich.
Hat das Lemma einen Namen?
Ja, Lemma über die Eindeutigkeit bis auf Isomorphie von initialen Objekten. Okay. Und jetzt finden wir noch eine schöne kleine Konstruktion ein, um die Beziehung zwischen diesen beiden Lemmata besser zu bestimmen. Und das ist die Konstruktion der sogenannten dualen Kategorie. Ja genau, hat aber nichts mit oder extrem wenig mit Dualraum zu tun. Das ist schon aber extrem wenig. Das heißt, eine Kategorie. Dann heißt folgende Kategorie. Die hat als Symbol oft P op. OP, Englisch für Opposite. Dann heißt folgende Kategorie die zu C duale Kategorie. So, und die Objekte von P auf sind genau dieselben wie die von P. Und die Morphismen von Theo, die sind jetzt ein bisschen tricky. Die Morphismen, die sind per Definition dieselben wie in C, aber mit vertauschter Quelle und Phi. Vertauschten Quelle und Phi. Und die Verkettung, die Komposition, die ist so, F prä-I, wird definiert als I prä-F, das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist das Prä von der Kategorie P. Und das ist das Prä von der Kategorie P. Ja, nämlich dadurch kann ich sie immer beschreiben. Genau.
Also, sind dann die Morphismen immer wohl definiert?
Ja.
Gibt es wohl Definiertheit in dem Zusammenhang eigentlich?
Ja, und ich habe sie hier, dort ist gleich definiert. Man sollte noch die Assoziativität dazu und so weiter nachrechnen. Das sind halt beide Assumen von der Kategorie, die von mal links standen. Und die werden beide öffnen.
Es fehlt auch noch der Zeichenbartung. Was sind denn die Identitätsmorphismen?
Das wollte ich eigentlich noch sagen. Also Identitäten, nächste Zeile, eigentlich Grund hat, das war jetzt eingedrückt. Identitäten mit x definiert es auch wieder als x. Das ist das vordere, wie eben auch, das ist die Definition, was das x in Theorie sein soll. Und zwar soll es sein, das ist x von phi. Jetzt haben wir das komplette Datum.
Dann nehme ich spezielle Kategorien, wenn die duale Kategorie vielleicht Kategorien.
Extrem spezielle Kategorien. Wenn sie auch wieder circa dieselbe Kategorie wie kriegen. Gleich vielleicht nochmal. Okay, auf jeden Fall, das ist so ein Taschenspielertrick, ja? Hier ist nichts Inhaltliches passiert. Wir nehmen genau dieselben Morphismen wie von C, passen die jetzt nur andersrum auf. Wir hatten vorhin zum Beispiel den Morphismus von Glumanda nach Glurak. Das war jetzt dieser Morphismus hier, schräg, ja? Von Glumanda nach Glurak. In der Kategorie der Pokémon galt dieser Morphismus hat einen Namen, der hieß Herzchen. Dieser Morphismus Herzchen galt in der Kategorie der Pokémon als Morphismus von Glumanda nach Glurak. In der Kategorie Pokémon Ob würde genau derselbe Morphismus zählen als Morphismus von Glurak nach Glumanda. Das hat jetzt nichts zu tun mit Biaktivität und das hat nichts zu tun mit Unklarbildung. Das ist ein rein formaler Taschenspielertrick. Und der ist nützlich, unter anderem wegen der folgenden Beobachtung, die jetzt kommt.
Oder machen wir vielleicht eine Beispielüberlegung?
Gerne.
Was ist denn ein Terminalobjekt im Vektor?
Schöne Überlegung, ja. Was ist ein terminales Objekt in ZOP?
Also ZOP hat als Objekte ein beliebige Menge. Und als Transmission von x nach y hat Abbildungen von y nach x.
Die initialen Objekte, Fragezeichen?
Wir diskutieren vor unbedingt.
Sagen wir mal, was sind die initialen Objekte in ZOP, oder?
Die terminalen Objekte in ZOP.
Ja, das heißt die leere Menge. Die leere Menge gilt als terminales Objekt in ZOP, weil zu jeder Menge x gibt es genau einen Morphismus in ZOP in die leere Menge hinein. Das heißt auf Deutsch nämlich, dass es genau ein Morphismus von der leeren Menge in das Objekt x hin, in die Menge x hinein gibt. Und das ist wahr. Und das stimmt in völliger Allgemeinheit, ja? Ein initiales Objekt in C, so Philipp, ist dasselbe wie ein terminales Objekt in C auf. Und umgekehrt. Geht mal kurz in, ob ihr das checkt quasi. Da oben stehen auch die Definitionen. Das ist die Definition. Das ist nur eine formale Sache. Und wenn du irgendwas fest, dann schreibt ganz was auf. Diese Konstruktion auf jeden Fall, die ermöglicht uns von diesem Lemma und diesem Lemma hier nur eins zu zeigen. Weil wenn ich das Lemma rechts schon auf meiner rechten Unteren Tafel, wenn ich das schon bewiesen habe, folgt das automatisch, weil das ist eigentlich eine Aussage über initiale Objekte in C. Aber genauso kann ich das neu, nicht neu denken und sagen, na gut, das ist eine Aussage über terminale Objekte in C. Und auf die terminalen Objekte in C ist ja diese Aussage anwendbar. Die sagt dann, die sind diese Morphemöge eines eindeutigen Morphismus. Und ob zwar Objekte aufgefasst als Objekte von C oder Objekte aufgefasst als Objekte von C optimal morph sind, spielt keine Rolle. Beides Mal heißt es ja, dass es ein paar von Morphismen gibt, so rum und so rum, sodass die komponierte Identität ergibt.
Okay, dann funktioniert das nur, wenn ich tatsächlich einen Isomorphismus habe. Also wenn ich irgendeinen Morphismus habe, dann heißt es nicht, dass ich genau denselben weitermachen kann.
Richtig, dann wäre die Schlussfolgerung eine andere. Also wenn die Schlussfolgerung irgendwann bei einem Lemma wäre, dann gibt es einen Morphismus von x nach von t nach t' mit irgendwelchen Vereinschaften, dann weiß man automatisch, dass man ein zweites Lemma geschenkt bekommt, wo es dann heißen würde, dann gibt es einen Morphismus von i' nach i, genau andersrum, mit den und den Eigenschaften. Genau. Okay, aber das ist eine schöne Sache einfach, dass man zu jedem Lemma in der Kategorie sofort ein zweites geschenkt bekommt. Wenn man einfach das Level immer nochmal nimmt, aber interpretiert als Aussage für C. Und dann wieder schaut, was es eigentlich für C ausmacht. Okay.
Dass diese Tatsache andersrum aussieht, ein terminales Objekt in C ist dasselbe wie ein initiales in C. Ist auch klar. Weil. Was ist denn, wenn ich C auf nehme und davon die duale Kategorie?
Aha.
Ja, vom C auf ob y bis vom C auf y x, also vom C y. Also sind ja die beiden zweimal und dann habe ich wieder exakt dieselbe Kategorie.
Richtig.
C auf ob das C.
Ich mache dieses Ist-Gleichzeichen. Noch einen traurigen Smiley, der später erklärt werden wird.
Das geht aber zu in Kategorietheorie, dass man alles gleichzeitig vorgeht, meine ich mal.
Ja. Also die Aussage ist geil, sie ist auch richtig, aber aus einem gewissen Grund ist die Formulierung der Aussage traurig. Werden wir später lernen. Morgen lernen. Okay, und ich wollte noch die Anmerkung hier nochmal festhalten. Es ist was sehr Besonderes, wenn es hier ob circa so ist wie C. Hiermit, mit diesem Zeichen, meine ich Äquivalenz von Kategorien, wird an Tag 3 eingeführt. Momentan denken wir uns als circa dieselbe Kategorie. Und nur um vorzugreifen, nur um ein Beispiel zu nennen, also solche Kategorien heißen selbstdual. Ja? Und zum Beispiel die Numerik-Kategorie, die ist selbstdual. Zum Beispiel ist die Numerik-Kategorie selbstdual. Aber das ist was Besonderes. Und eine verwandte Frage, die man auch stellen kann, ist, hat C ob eigentlich noch eine nicht tautologische Beschreibung? Eine Beschreibung, wo nicht unbedingt wieder C vorkommt, wo man nicht einfach diesen Trick gemacht hat. Kann C ob nochmal ganz konkret beschreiben? Das ist eine gute Frage, das ist allgemein eine sehr, sehr schwere Frage. Und ich gebe eine Antwort an, ohne zu behaupten, dass wir die jetzt verstehen, die Antwort. Ich will nur ausdrücken, dass es eine komplizierte Sache ist. Die Kategorie Set Op besitzt eine explizite Beschreibung und da kommt raus die Kategorie KH. Das ist die Kategorie der vollständigen atomischen Hating-Algebra. Complete Atomic Hating-Algebra. Das ist ganz erklären, was eine Hating-Algebra ist und was die Additive davor hat. Bedeutet, ja. Aber das ist halt irgendeine Sache, so wie Kategorie der Gruppen oder Kategorie der Vektorräume, nur halt Kategorie der vollständigen atomischen Hating-Algebra. Und es stellt sich raus, dass diese Kategorie zu der äquivalent ist. Vermöge des Potenziellen.
Gut.
Dann haben wir Initialität und Kernalität. Und das Einzige, was jetzt noch käme, wären Monos und Epis. Aber ich glaube, es kommt die Pizza.
Essen ist da.
Ja, dann machen wir also eine Essenspause, dann noch Monos und Epis, wenn du Bock hast. Produkte, wenn du Bock hast, ich nehme alles frei. Schnell und Epis sind auf jeden Fall 5 Minuten. Produkte sind 35 Minuten. Ja, Essen ist auch gut. Produkte und 35.
Das
ist
gut. Oh,
ja,
ich weiß nicht, oder? Die hat einen anderen Namen, aber...
Okay.
Das heißt mit Schimpf und Pamsam. Salami 1. Salami 2.
Ja, ja.
Das ist das Symbol für Speicher.
Ah. Gut, ansonsten, ich glaube, wir können. Wenn ihr kurz Zeit, können wir weitermachen.
Das kennt ihr alle schon.
Was steht auf der hinteren Tafel? Neues oder altes?
Ich glaube, du hast nur eventuell das nicht mitbekommen.
Ja, das ist ja das, was ich irgendwie beim Gehen geschlagen habe. Und das, was drunter steht, habe ich nicht mitbekommen. Alles.
Achso, genau. Das habe ich aber auch nicht erklärt.
Okay.
Ich habe nur, also ich habe gesagt, es gibt dieses Zeichen, das heißt Äquivalenz von Kategorien, wir werden erst am Tag 3 kennenlernen. Das heißt circa, dass C und C ob dieselbe Kategorie sind, in einem schwächeren Sinne. Und ich habe gesagt, es ist etwas Besonderes, dass C äquivalent zu C ob. Das ist meistens nicht der Fall. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Und dann habe ich noch eine explizite Beschreibung von Z ob angegeben. Das ist Kategorie der vollständigen atomischen Hating-Algebra. Aber ich habe nicht erklärt, was eine vollständige atomische Hating-Algebra ist.
Okay.
Ich wollte damit nur demonstrieren, dass man explizite Beschreibungen herleiten kann und dass sie aber eventuell ganz anders aussehen als erwartet.
Okay, ich
will
auch nochmal hören.
Bitte? Das soll ich vielleicht mal sagen?
Dann haben wir was gefragt, was ihr gemacht habt, wie wir nicht da waren und ich war auch nicht
da. Nee, okay, alles klar. Ich habe betont, dass C selten äquivalent ist zu C ob. Und ich habe gesagt, dass Z ob äquivalent ist zu der Kategorie der vollständigen atomischen Hating-Algebra, aber ich habe nicht gesagt, dass der vollständige atomischen Hating-Algebra
ist. Okay, und warum ist der traurige Smiley bei C ob?
Aha, weil die Formulierung von dieser Aussage enthält ein Ist-Gleichzeichen Und aus einem gewissen Grund, den wir auch am Tag 3 verstehen werden, sollte man, wenn man zwei Kategorien hat, dazwischen niemals ein Ist-Gleichzeichen setzen. Aus einem Grund, den wir noch lernen werden, am Tag 3. Trotzdem ist das eine wahre Aussage, aber weil ich dieses Mandat, nur Ist-Gleichzeichen nicht zu setzen zwischen Kategorien, gerade verletzt habe, habe ich ein trauriges Meinung gestellt. Und am Tag 3 werden wir alle verstehen, warum ich traurig ist, dieses Zeichen gestellt.
Vermutung ist Gleichheitszeichen, mit Gleichheitsaktion so verlängern bestimmt.
Ja, und für Maschinen von der Kategorie, aber nicht für Objekte einer Kategorie. Damit das diskutieren wir genauer einfach beim Vergleich. Okay. Ich wünsche euch einen Abend. Ich stehe da auf der Kategorie mal reden, okay?
Ja.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Tschüss. Viel Spaß noch.
Danke.
Dann besprechen wir jetzt, was Monomorphismen und Isomorphismen sind. Ein Morphismus f von x nach y in einer Kategorie C. Das sollte jetzt 5 Minuten dauern. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, damit wir das schaffen. In einer Kategorie C ist genau dann ein Monomorphismus. Wenn folgendes gilt, wenn für alle Objekte Z im P und alle Morphismen P und Q beide von Z nach X gilt. Ich muss kurz kontrollieren, dass die Reihenfolge richtig ist. Ja. Also wenn man quasi dieses Prä-F dann noch kürzen kann. Das heißt, in normalen Nachschlagwerten heißt das Linkskürzbarkeit. Eben, deswegen ist das nicht so. Also normalerweise heißt das Linkskürzbarkeit deswegen, weil normalerweise sind die Leute nicht so fortschrittlich und die schreiben genau dieselbe Sache, schreibt ihr F-Kringel P oder F-Kringel Q. Und jetzt ist klarer, warum das Linkskürzbarkeit heißt, weil ich kann ja das F, was bei dir links steht, ja. Gut, aber so, wir haben uns noch gar nicht den modernen Buchstandard verfahren und wenn überhaupt, dann sollte man es daher Rechtskürzbarkeit nennen. Aber noch besser ist es einfach den Namen zu verwenden, wo weder links noch rechts in der Bezeichnung vorkommt, nämlich Monomorphismus. Okay. Stellt euch ein, welche Abbildung in der Kategorie der Mengen Monomorphismen sind. Wenn ihr das schon weiß, dann kurz für alle drüber nachdenken. Dann ist das alles. Nee. Okay, gut. Also denkt mal kurz drüber nach, welche Abbildung in der Kategorie der Mengen Monomorphismen sind. Gerne diskutieren. Okay. David, magst du spoilern? Würde ich auch sagen. Die injektiven Abbildungen sind Monos in der Kategorie der Mengen. Das war vermutlich auch so die Übungsaufgabe auf Blatt 1 oder 2 oder so von der LR1. Weil man weiß, F-Kringel P durch F-Kringel Q
Und wenn man weiß, dass er genetiv ist, dann hat man Pfeil, dass P gleich Q ist. Der Sinus ist nicht injektiv und für den Sinus wäre das auch völlig falsch. Nur das Sinus kriegen mit P, das wäre wie Sinus kriegen mit Q, heißt überhaupt nicht, dass P gleich Q ist. Aber für injektive Abbildung ist es okay, statt Monomorphismen sagt man auch Monos. Ja, kurz und wieder so. Und genauso kann man sich fragen, was ist denn die Ethik? Und aufgrund der Art und Weise, die ich gefragt habe, ist vermutlich klar, also was wäre, wäre nämlich Ethik. Ah, okay, das war noch nicht Epi entwickelt, gell? Der Epi ist genauso Mono, nur das duale Konzept. Definition. Darf ich das mit Farbe machen? Ein Morphismus heißt genau dann Epimorphismus. Wenn für alle Morphismen von X nach S gilt, wenn F'P gleich F'Q ist, dann folgt wieder P gleich Q. Das sind die sogenannten Epimorphismen. Traditionell würde man die auch rechtskürzbar nennen. Aber das wäre eine doofe Bezeichnung. Lass mich schauen. Ja, so um Recht. Y noch Z. Ja, danke. Ja. Es ist relativ leicht nachzurechnen, dass die injektiven Abbildungen Monos sind und dass die surjektiven Abbildungen Epi sind. Die jeweils andere Richtung stimmt auch, ist aber schwerer zu zeigen. Die andere Richtung wäre also, dass man zeigt, dass ein Monomorphismus injektiv ist oder dass ein Epimorphismus surjektiv ist. Beides stimmt auch im Konzept der Logik, aber es ist ein bisschen schwieriger zu beweisen.
Wenn ich diesen Semester LR1-Curve habe, hast du da auch einen
Lernstab. Richtig, stimmt. Genau, das fand ich auch sehr gut. Das hat quasi Stanley gut gemacht, ja, weil offiziell hat er keine Kategorientheorie-Vorlesung gehalten, aber trotzdem hat er genau ein Lemma gebracht als Übungsaufgabe, was sich dann später als Charakterisierung von Modus und X in der Kategorie Menge entpuppt. Wer es noch nicht gemacht hat, das wird Übungsaufgabe 3 auf dem ersten Vorkursübungsblatt sein. Gut, und jetzt hätte ich noch eine Bemerkung oder ein Beispiel. Nämlich, was sind denn die Monos in C-Op? Monos in C-Op. Ja, genau, also von der Art und Weise, ich habe zu viel schon vorgespannt, ne? Sind dasselbe wie Epis in C. Genau, also das ist schon richtig hier, diese Erkenntnis. Also stellen wir uns vor, wir haben den Morphismus F in C-Off. Und der Morphismus von C-Off ist ein Monomorphismus. Das heißt, er erfüllt diese Definition nicht in grün, sondern in weiß. Dann wissen wir also diese Kürzungsregel, ja. Aber was bedeutet P prä F und Q prä F wirklich? Das ist das Präform der Kategorie zu Op, in der ein Mono ist. Als Morphismus in C gelesen, müssten wir das vertauschen. Wir haben vorne, als wir die duale Kategorie eingeführt haben, was hier stand, haben wir gesagt, dass F prä G in C Op sich dadurch rechnet, dass man G prä F in C nimmt. Ja? Also wenn man das weiß, was in C Op hier zu interpretieren ist. Wenn man das trotzdem einfach in C interpretiert, kommt das Grüne raus. Das ist genau die Bedingung für Epimorphie. Und so ist es wieder, dass man sich von diesen beiden Konzepten eigentlich eins sparen könnte, weil das andere ist, das wieder das andere eine Konzept nur interpretiert in der dualen Kategorie. Nun, jetzt kann man zum Beispiel mit Lemma beweisen, dass die Verkettung von zwei Monomorphismen wieder ein Monomorphismus ist. Und sofort kriegt man geschenkt das Lemma,
kristallisierte Verkettung von zwei Epimorphismen, die dann Epi ist.
Übrigens schon 9 Minuten.
Ja, ist mir, ich wollte gerade nachschauen, 9 Minuten. Okay. Ja, ja. Aber mehr wollte ich eigentlich auch zu Monos und Epis nicht sagen, deswegen passt das ganz gut. Dann haben wir jetzt noch 30 Minuten für Produkte und Co-Produkte. Ihr seht wieder, vielleicht eine Bemerkung noch, dass dieses Motto von vorhin, dass Kategorientheorie Beziehungen zwischen Objekten betonen würde und nicht innere Struktur, dass das hier wieder zutrifft. Ja? Weil die Definition von einer syllischen Abbildung, die würde innere Struktur verwenden. Die würde nicht sagen, für jedes Element der Zielmenge gibt es jeweils ein Element der Definitionsmenge, sondern einfach die syllische Menge. Da rede ich über die innere Struktur. Und hier rede ich nur darüber, wie sich eben Objekte oder Morphismen zu allen anderen Objekten verhalten. Da ist das eine kategorielle Definition und die Definition von Subjektivität und Objektivität aus der Leitung nicht kategorielle Definitionen. Stellen Sie dabei Äquivalenz heraus zu gewissen kategoriellen Konzepten. Und wenn ich jetzt eine neue Kategorie vor mir habe und die untersuchen will, dann ist es eine naheliegende Frage, dass ich mal herausfinde, was da die Modus und Epis sind. Das sind nämlich irgendwie die Analoga zur injektiven und subjektiven Abbildung. Müssen aber nicht unbedingt wirklich die injektiven und subjektiven Abbildung sein. Wir können vielleicht mal ganz kurz klären, was die Monos und Epis in der Kategorie der Pokémon sind. Welche Morphismen haben die Eigenschaft, also welche Entwicklungen von Pokémon, haben die Eigenschaft, dass wenn man, wenn man weiß, dass P prä-F gleich Q prä-F ist, dass man dann folgern kann, dass P gleich Q ist. Je nachdem, wie sehr ihr durchblickt, könntet ihr das als Pfandfrage halten. Ist es aber nicht, ist schon eine mathematische Frage. Dann, ne?
Die Identitätsmorphismen?
Die sind auf jeden Fall Monos und Epis. Das ist richtig. Das können wir auch schreiben. Identitätsmorphismen, aber das gilt sogar in jeder Kategorie. Identitätsmorphismen sind immer Monos, Epis und Isos sogar.
Entschuldigung.
Vielleicht könnte es in der App auch sagen.
Die gesamte Entwicklung von Pokémon, also von Glumanda zu Glurak.
Ja, das wäre ein Mono, sagst du? Ja, stimme ich zu.
Ich hätte gesagt, alle.
Alle Morphismen, das ist ein Spezialfall von einer Verallgemeinerung von was Georg gesagt hat. Ne? Ja, richtig. In der Kategorie der Pokémon sind alle Morphismen Monos und Epis. Und alle Morphismen Monos und Epis. Und das hat einen ganz banalen Grund.
Die Morphismen haben keine, keine Ausrufezeichen.
So gesehen hat das der Grund. Ne? Kriegst du den Input an den Kurspunkt. Also schaut mal, die Folgerung hier, die erfüllt sein muss für Monomorphie, wäre, dass P gleich Q ist. Schauen wir uns mal an, was P und Q sind. P und Q sind beides Morphismen von Z nach X. Z und X wären jetzt irgendwelche Pokémon. Es gibt sowieso nur höchst ein Morphismus von einem Pokémon zum anderen in der Kategorie Pokémon. Entweder entwickelt sich das eine Pokémon des anderen, dann gibt es ein Morphismus Herzchen, oder es entwickelt sich halt nicht in das andere, dann gibt es gar keinen Morphismus. Das heißt, wenn man mal die Situation hat, dass es Morphismen überhaupt gibt von Z nach X, dann müssen die beide gleich sein. Hat gar nichts mit dem F zu tun. Die Kategorie der Pokémon ist eine sogenannte Düngel-Kategorie, in der sind parallele Morphismen, Morphismen in der gleichen Stellung, im gleichen Ziel, immer gleich. Deswegen sind in dieser Kategorie alle Morphismen Monos und Epis.
Also, gibt es eine Situation, dass es da eine Zwischenstufe gibt, die man gehen kann und auch nicht gehen kann?
Ja, also doch, gibt es vielleicht eine Kategorie Pokémon, aber es ändert nichts daran, dass jeder Morphismus Mono und Epis ist. Weil die parallele Morphismen immer gleich sind. Und die Definition hier macht nur eine Aussage über parallele Morphismen. Wir gehen beide vom selben Set ins selbe X. Müssen daher gleich sein.
Als wir damals die Kategorie der Pokémon definiert haben, haben wir so das mit so einer Fallbeschreibung gemacht. Falls Lab, hier stand eine Menge. Und hier stand die Menge, die nur ein Herz in den Tiefen Pinas Kuh. Also gibt es nur höchstens ein noch Geschmack von Pinas Kuh. Entweder gar kein oder dieses Herzchen, aber nicht zwei verschiedene. Okay. Und ihr seht, an diesem Beispiel seht ihr auch noch was Schönes. Nämlich in der Ella habt ihr doch gelernt, dass eine Abbildung, welche initiv und suitiv ist, dass die Bijektiv ist und daher eine Umkehrung besitzt. Man könnte also vermuten, auch von dieser Beobachtung hier, dass in jeder Kategorie, wenn man einen Morphismus hat, der sowohl im Mono als auch im Epi ist, dass der dann im Iso ist. Das wäre eine naheliegende Vermutung, wenn man von der Kategorie der Mengen her kommt. Und die Vermutung stellt sich dann falsch heraus. Ja? Also wenn F ein Mono ist und wenn F ein Epi ist, dann folgt im Allgemeinen nicht, dass F ein Iso ist. In der Kategorie der Pokémon ist nämlich jeder Morphismus sowohl Mono als auch Epi, aber nur die Identitätsmorphismen sind Isos. In der Kategorie der Pokémon sind nur die Identitätsmorphismen Isos. Können wir auch schnell sehen, also zum Beispiel warum ist die Entwicklung von Glumanda zu Glutexo kein Iso? Naja, wenn der Iso sein wollte, dann müsste es einen Umkehrmorphismus geben von Glutexo nach Glumanda, aber es gibt keinen solchen Morphismus. Geschweige denn einen, der komponiert mit dem Morphismus so und so um die Identität gibt. Kategorien, wo dieses im allgemeinen falsche Lemma trotzdem gilt, zufälligerweise, haben einen speziellen Namen, das sind sogenannte balancierte Kategorien. Und die Kategorie der Mengen ist also balanciert. Die Kategorie der Vektoren ist auch balanciert. Aber viele andere Kategorien sind nicht balanciert. Okay, ein letztes Beispiel noch, weil ja ganz viele hier in diesem Raum wissen, was ein metrischer Raum ist. In der Kategorie der metrischen Räume sind nicht nur die surjektiven Abbildungen Epi, also die Kategorie der metrischen Räume als Objekte in metrischen Räumen und als Morphismen stetige Abbildungen zwischen diesen metrischen Räumen. Also die surjektiven Abbildungen da drin sind Epi, auf jeden Fall. Aber noch mehr Abbildungen sind üblich. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf. Aber ich will nicht zu viel Zeit drauf sparen, deswegen nur 12 Sekunden nach der Zeit. Mhm.
Die Abbildung der Bilddichte.
Geil. Vor 3 Jahren hatten wir das Twitter-Seminar schon mal. Da habe ich dieselbe Frage gestellt. Da waren auch Professoren im Raum und sie haben nicht die Antwort gewusst. Das zeigt jetzt vielleicht nur, dass mein Vortrag zu lange war und sie abgeschafft haben. Es sind nicht nur die wirklichen Abbildungen EPs, sondern auch die stetigen Abbildungen mit gestimmt. Also wo die Bildlänge der stetigen Abbildung eine dichte Teillänge ist. Wer sich wohlfühlt mit metrischen Räumen, sollte dieses Beispiel nachvollziehen. Gut, ansonsten sind wir jetzt wirklich durch mit Monos. Ja, genau. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt werden wir das Konzept kennenlernen, Produkte und Co-Produkte. Und ich zähle mal vorher auf, welche alten bekannten Konzepte diese Konzepte verallgemeinern. Das sind folgende Konzepte. Erstens, kartesisches Produkt von Mengen. Zweitens, kartesisches Produkt von Vektorräumen. Drittens, EBT von 2 Zahlen. Viertens, Minimum von 2 Zahlen. Fünftens, der Paartyp in Programmiersprachen, Klammer auf A, B. Sechstens, der Mutterknoten von 2 Knoten in einem Baum. Siebtens, die Produktmannigfaltigkeit von 2 Mannigfaltigkeiten. Achtens,
KGV hatte ich noch nicht gesagt, Maximum habe ich auch noch nicht gesagt. Gut, lassen wir es doch bei diesen 9 Begriffen. All das sind Spezialfälle von diesem super allgemeinen kategorien Produkt. Und was kommt jetzt? Ja. Sein X von Y Objekte einer Kategorie C. Ein Produkt von X und Y besteht aus 3 kleinen Teilen, einem Objekt P derselben Kategorie, einem Morphismus Pi, Pi1 oder Pi-Index. Und sagen wir mal, ja, Pi-Index X von P nach X und einem Morphismus Pi-Index Y von P nach X. Das ist, was ein Produkt ist. Axiome müssen keine erfüllt sein. Nur diese 3 Zutaten brauchen wir. So mal rein. Was ein Produkt ist. Nur vorher machen wir noch eine Bonusdefinition, über die wir dann uns erst gleich unterhalten werden, nämlich was ein Morphismus von Produkten ist.
Boah, Produkte?
Produkte schon jetzt, ja.
Wow.
Ja. Geil. Ich habe schon eigentlich gesagt, wovon Produkte alles für allgemeine, also einfach allgemeine Meinung, ne? Oder spezielle Dinge. Sein P und P' Produkte von X und Y, also sein Cluster, X und Y und P' nach X, nach Y, P'X', P'Y', beide Produkte von X und Y. Dann definieren wir ein Morphismus von dem ersten Produkt zum anderen Produkt. Ein Morphismus von diesem Produkt zu diesem. Besteht aus einem Morphismus P nach P' genannt Phi, nein, genannt Alpha. So dass folgendes Diagramm mutiert. Was das bedeutet, kommt auch gleich. Oben male ich das erste Produkt hin, unten male ich das zweite Produkt hin. Hier in meinem Alter. Und ich merke gerade, dass meine Definition gerade eben noch unvollständig war. Nämlich das, was ich hier definiert habe, das war gar nicht ein Produkt, das war nur ein Möchtegern-Produkt. Ein Möchtegern-Produkt, nicht, man besteht aus den Sachen. Und hier jetzt sein das und das
möchte gerne Produkte.
Das ist unser erstes
Kommunikationsprogramm. Nein, habe ich noch nicht. Sollte ich vielleicht jetzt sagen, oder?
Ja.
Ja, okay.
Also, dieses Projekt haben wir geschrieben.
Ja, genau. Hallo, wir haben Schlüssel. Schönen Abend.
Ich bin ja sehr begeistert zu sein von diesem Diagramm.
Also was heißt punktieren? Also erstens, man macht das deutlich, dass die Diagramme punktieren. Dafür hat jede Kategorientheoretikerin ihre eigene Funktion. Ich persönlich mache das so und ich glaube, ich habe die von Markus Ihm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Andere Leute machen ein Prozentzeichen in das Diagramm rein, statt dieser drei Striche. Wieder andere Leute machen so einen Pingel rein. Und wieder andere Leute machen gar nichts rein, weil sie sagen, Alter, das ist bescheuert, nicht hier kommutatives Diagramm zu machen. Für die Leute ist jedes Diagramm kommutativ. Okay, was heißt es kommutativ? Kommutativ heißt, also diese Kommutativität hier, die drückt auf, und es ist so geil, dass wir die gute Kondition jetzt haben, ne, Matthias?
Ja.
Ja, echt geil, ich freue mich total. Alpha prä Pi x Strich gleich Pi. Und diese Kommutativität, die drückt auf Alpha prä Pi x Strich gleich Pi y. Ja, hoffe, das ist schwer war, ja. Ja, ja, genau. Also Matthias und ich sind deswegen gerade so happy, weil normalerweise, also altertümlich, verwendet man nicht einen coolen Prä-Strich, das Prä-Zeichen macht das falsch. Und wenn ich jetzt abschauen will aus dem Diagramm, was das eigentlich bedeutet, dann gehe ich in diesen Weg, ich muss erst Alpha gehen und dann Px', aber ich darf nicht in der Alpha hinschreiben, wie ich lese. Ich muss es andersrum hinschreiben. Ich muss jedes Mal umdenken, wenn ich von Diagramm übersetze in den Gleichung.
Wenn es zum Beispiel Abbildungen wären und man will jetzt Abbildungsprüfung von ganz normalen Kringel hinschreiben, ja, und nicht den Prä-Strich.
Ja.
Der Blick daran, dass man von links nach rechts schreibt.
Ja. Genau.
Der Blick daran, dass das rechts dann das Argument in die Abbildung reinkommt, das macht es ein bisschen besser.
In der arabischen Schrift macht es quasi nicht.
Ja, richtig. Aber also nicht in den Rechts.
Ich will aber schon sagen, dass die anderen gefunden haben, oder?
Vielleicht, ja. Also, ja. Aber es passt halt nicht zu unserem sonstigen System. Das Einzige, was ich ihn ändern. Was schwerer für mich ist, zu lernen, von rechts nach links zu schreiben.
Ich bin tatsächlich mal auf einer arabischen Matheplatte gelandet.
Ja.
Die Formeln waren aber so wie...
Die Formeln schreiben sie trotzdem durch, verletzt, ja. Man müsste es dann schon ganz durchziehen. Okay, auf jeden Fall, kommentieren heißt halt, wenn ich erst Alpha gehe und dann Pi', dann kommt ja irgendein Morphismus von P nach X raus. Und die Aussage ist, es ist nicht irgendeiner, sondern es ist genau wieder der da oben stand. In der Kategorientheorie hat man die ganze Zeit kommutative Diagramme. Man bekommt entweder geschenkt in Voraussetzungen oder man fordert in die Funktionen, dass irgendwas kommutiert.
Ja, eindeutig. Alpha?
Nö, es kann prinzipiell sein, dass es ganz viele verschiedene Alphas gibt, die in dieses Diagramm haben, die zum Kommutieren würden.
Ja.
Wir nehmen jetzt gleich ein Beispiel. Ich mache noch eine Definition, die ich eigentlich im Sinn hatte, und dann zum Beispiel dafür. Ein Produkt, jetzt ohne möchte gerne. Ein Produkt von x und y ist ein möchte gern Produkt, aber es geht dann gleich noch weiter. Möchte gern Produkt p x y p x y, so dass für jedes möchte gern Produkt P' nach x
nach y mit pi x' und pi y'. Genau ein Morphismus Alpha existiert. Genau ein Morphismus Alpha von p nach p' existiert, der folglich Diagramm zum Kommentieren bringt. Der das Diagramm so und so zum Kommentieren bringt. Und das ist genau dasselbe Diagramm, wie ich gerade schon stand. Es gibt ein Koprodukt. Ein Koprodukt. Und die Begeisterung, die aus deiner Stimme gerade vernehmbar ist, völlig angemessen. Also war kein Sarkasmus von meiner Seite aus. Achtet drauf, ich hatte gerade die Reihenfolge hier gecheckt. Gehe ich durch nach Pien. Also es gibt ja in der Tat in der Zwei-Kategorien-Theorie, ne? Da gibt es ja dann mehrere Möglichkeiten, wie man umdrehen kann. Und da geht es dann auch so durch die Kontra, aber in der normalen gibt es nur Co. Ja.
Ja.
Ja. Die induktiven Abbildungen sind trotzdem die Monos und es gibt auch keine anderen Monos außer den.
Genau,
bei topologisch haben wir es auch noch so, aber nochmal weniger klar.
Okay. Also kann ich die Abbildung
unterscheiden? Nee. Also ja, kann man. Aber es ist nicht völlig klar, wie es geht. Oder eben, dass es auch mit Stetigkeit alles geht. Das sind Topologie doch ganz klar. Aber das stimmt. Ist auch eine schöne Übungsaufgabe. Okay, lasst mal ein Beispiel machen, ja? Für ein Produkt. Für ein Mächtigkeitsprodukt gibt es 1 Million Beispiele. Dann müssen wir uns halt einfach irgendwelche Objekte x müssen ausdenken und dann halt ein drittes Objekt p und dann noch ein Morphismus an jedem von p nach x und 1 von p nach y.
Warum
ist
es bald in die andere Richtung, wie man
angeht? Also so ist es halt richtig. Und es war nur, ich dachte schon, nicht ganz klug. Also hier hätte ich das P' und das P nehmen sollen, damit es wirklich genau dasselbe Diagramm wäre. Aber hatte keinen tieferen Sinn. Mengen. Dann ist ein Produkt von x und y in der Kategorie der Mengen gegeben durch und jetzt das Diagramm, was jetzt kommt. Als p nehmen wir x kurz y, das ist die Menge der Farbe. Vordere Komponente beliebig aus x, hintere Komponente beliebig aus x genommen. Und dann haben wir 2 Morphismen. Der eine heißt standardmäßig auf Px. Der schickt so ein Paar x, y auf x. Und der hier heißt standardmäßig Py. Und der schickt ein Paar x, y auf x.
Woher wissen wir, dass es diese Menge x kurz y gibt, die das da behauptet?
Schön.
Ja, dann ist das Produkt mehr falsch.
Genau. Also wir spielen an Katis Frage von vor ein paar Stunden an. Ne? Woher wissen wir, dass x kurz y, was a priori nur eine Klasse ist, woher wissen wir, dass es eine Menge ist? Aber Matthias hat die Antwort gespoilert, es gibt das Produkt Mengenaktion. Was eben garantiert, dass vieles, was wieder eine Menge ist.
Man kann also, wenn man sehr fancy sein will, das Produktmengen nach hier oben auch folgendermaßen ausdrücken. In der Kategorie der Mengen gibt es Produkte. In
Kategorie Enkel. Genau. Wollen wir kurz einen Check machen, dass das wirklich ein Produkt ist? Ja, das brauchen wir ein bisschen mitdenken. Ist vielleicht auch sonst eine gute Aufgabe für zu Hause, wenn man ein bisschen aussteigt. Sollte man auf jeden Fall irgendwann sein Leben gemacht haben. Also, sehen wir jetzt im Weiteren kurz, dass das da, was jetzt an die Tafel gemacht ist, wirklich Produkt von Definition ist, in kategoriellen Sinne. Dazu müssen wir zunächst nachweisen, dass es ein mächtiger Produkt ist. Dazu müssen wir nur innehalten und sehen, ja, okay, von der Form passt es. Wir haben nämlich hier ein Objekt, eine Menge, hier den Morphismus runter, da ein Morphismus runter. Jetzt müssen wir schauen, dass aber auch diese Bonusbedingungen gibt. Ja? Das heißt, da ist auch irgendein Möchtegern-Produkt P' gegeben. Das ist also irgendeine andere Menge P', die vielleicht eine kritische Funktion zu tun hat und irgendwelche Abbildungen, die P' und P' heißen, aber nicht unbedingt was zu tun haben mit diesen Projektionen auf den Komponenten. Und was wir zeigen müssen, ist, dass es genau eine Abbildung hier gibt, die dann Alpha heißt, so dass beide Diagramme sind gut hier. Und schreibe vielleicht noch kleines bisschen was auf. Was wäre der Funktionsterm von Alpha? Der würde so ein klein P' aus groß P' nehmen und abbilden auf irgendein Paar. Ne? Hier vorne irgendwas und hinten irgendwas. Wobei in den Fragezeichen jeweils P' eingeht. Und wir müssten, oder was wir erreichen müssen, ist, dass beide Diagrammhälften beide Dreiecke kommutieren. Das heißt, wenn wir Px noch nachschalten, müsste Px' rauskommen. Das hier wäre jetzt die Abbildung, die Px' schickt auf die vorderen drei Fragezeichen. Und dann gibt es die hinteren drei Fragezeichen. Und was also gelten sollte, wäre, dass da nicht irgendwelche Abbildungen rauskommen, sondern Px' bzw. Py'. Also das hier sollte sein Py'. Und das hier sollte sein Py'. Und mit diesen Zutaten hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wie wir das, die drei Fragezeichen definieren sollten.
Wir könnten Px' von P und Py' von P
richtig
komponieren.
Richtig.
Ja, P', ja.
Ja. Genau. Also das wird nicht als formaler Beweis aufgeschrieben. Aber ich hoffe, dass man so die Idee bekommt. Wenn man die Abbildung Alpha definieren soll, kann man ja mal schauen, was sie leisten soll. Und sieht dann, okay, wenn ich diese beiden Definitionen treffe für Alpha, dann gehen diese beiden Ist-Versprechen genau auf. Das heißt, somit bringt das Alpha dann das Diagramm möglichst zum Kontieren. Und umgekehrt kann man sich überlegen, dass es auch keine weiteren Möglichkeiten gibt, hier einen Alpha zu schreiben, sodass es kommentiert. Haben wir im Wesentlichen auch schon gemacht, weil wenn wir irgendein Better haben, was es auch zum Kopieren bringt, dann gilt halt das beides auch und dann sind aber die beiden Komponenten hiervon schon alle festgelegt. Also so sehen wir, dass das kartesische Produkt zusammen mit seinen kanonischen Projektionen in die beiden Faktoren rein wirklich das kategorielle ist. Wir machen gleich ein Beispiel, zum Beispiel das mit Minimum und Maximum. Oder besser noch das mit DGT und Teil V, das ist spannender. Ich will nur noch betonen, dass wir hier schon wieder sehen, dass dieses Motto der Kategorientheorie funktioniert hat. Das Motto, das fundamentale Motto war, Beziehungen sind wichtig, statt innere Struktur. Wenn wir das Produkt angeben, als was die Elemente davon sind, Tupel, ja, dann schauen wir in das Objekt rein und betrachten uns schon dessen innere Struktur an.
Wenn wir einfach sagen, dann, zu allen möchtegern Produkten habe ich die und die Beziehung, dann ist es eine kategorielle Definition, eine, die nur Beziehungen interessiert. Und vielleicht noch eine Anmerkung. Ein anderer Dokument, der schreibt vielleicht für die runden Klammern, nicht für das Paar nicht runde Klammern, sondern vielleicht Spitze oder sowas. Wenn man sehr streng ist, würde man dann vielleicht sagen, dass dem sein Produkt nicht dasselbe ist wie das Produkt von einem anderen Dokument. Weil runde Klammern nicht dasselbe ist wie spitze Klammern. Meinetwegen kann man so streng sein, was so sagen, aber es wäre dann immer noch der Fall, dass das andere Produkt mit den spitzen Klammern auch diese Eigenschaft hier erfüllen würde. Ja? Aus Sicht der Kategorien-Theorie sind sie daher gleich. Wir machen noch ein zweites Beispiel, aber ich will unbedingt noch einen Begriff einführen an der Stelle, nämlich diese Situation, dass man sagt, ein tolles Ding ist ein Möchtegern-Ding, sodass für jedes andere Möchtegern-Ding genau ein Morphismus existiert, der was zum Punktieren bringt. Diese Situation gibt es ganz häufig in der Kategorien-Theorie und die heißt immer universelle Eigenschaft. Und streng genommen haben wir schon ein Beispiel für eine universelle Eigenschaft vorher kennengelernt, nämlich als wir definiert hatten, was ein kernlanges Objekt war. Das hatte auch eine universelle Eigenschaft erfüllt, nämlich für jedes andere Objekt gibt es genau ein Morphismus rein. Da musste nur nichts zum Kommentieren gebracht werden, weil das Diagramm so klein war, dass man gar keine Form bilden konnte, gar keine drei Kiemen malen konnte, wo man das hätte fordern können. Okay, wir lassen mal ein kleines Beispiel machen und stellen so noch Fragen, wenn ihr Fragen habt.
Ich weiß, die halbe Antwort hat irgendwie auch schon, aber irgendwie, ja, trotzdem.
Ja, also ist eine sehr, sehr gute Frage. Sollte man sich bei jedem Konzept stellen. Man braucht Produkte nicht wirklich. Ich brauche auch nicht unbedingt Müsli, aber das Leben ist schon extrem
klein
mit Müsli. Also man braucht Produkte nicht, aber man erkennt, dass halt ganz, ganz viele Situationen querbeet über die mathematische Details in beiden Spezialfällen von diesem ganz allgemeinen Produkt. Begriff sind.
Spezifische Frage, wozu braucht man das Alpha?
Wozu man es braucht?
Also, ja, quasi im Beweis oder in den Sachen, die man daraus ableiten will.
Okay, ich sperre dann erst die eine Frage noch und dann die Frage, wozu man
das
Alpha
braucht. Es klärt sich dann vielleicht auch das, damit man halt dazu weitermacht.
Ja, aber kurz noch, wozu braucht man Produkte? Ja. Es bringt dann einfach wieder ganz viel konzeptionelle Klarheit, wenn man halt alle möglichen Situationen der Mathematik sieht und dann einfach sieht, ah ja, müssen wir Produkte. In einer ganz bestimmten Kategorie. Und es gibt halt auch irgendwelche Lemmata zu Produkten, die man in beliebigen Kategorien formulieren und beweisen kann. Die gelten dann automatisch für alle möglichen konkreten Produkte in allen möglichen konkreten Kategorien. Das wäre eine ganz riesige Arbeitsspanne. Jetzt zu deiner anderen Frage, okay, wozu braucht man das Alpha? Naja, zum einen kommt das Alpha vor in der Definition von was ein Produkt ist. Und nachdem wir gerade in der
Definition braucht man in der Definition?
Das Alpha, ich kann das Alpha auch irgendwie weglassen, aber du definierst halt was anderes, was nicht Produkt heißt. Du kannst natürlich definieren, was du willst. Aber auf dem NLAP gibt es schon einen Eintrag fürs Produkt und das sagt, das muss so gemacht werden. Aber zum Beispiel in der Informatik haben diese eindeutigen Morphismen, die hier dann existieren, jeweils noch eine konkrete Bedeutung. Die sind sehr, sehr eng verwandt mit dem Code, den wir in diesem Kurs kennengelernt haben.
Ich stelle die Frage nochmal in den Punkt.
Ja. Matthias will, glaube ich, auch gleich was einbringen, nicht genau.
Ja.
Aber ich will noch eine Bemerkung dazu machen, nämlich, du kannst dir anschauen, wenn du magst, die Stimmung dazu ist auch schon gut genug, einen früheren Vortrag von mir im Curry-Club zu initialen F-Algebren und terminalen F-Co-Algebren. Ich glaube, der Vortrag wurde aufgezeichnet. Und da wird dann genau die Frage gestellt, was das Alpha für eine konkrete Bedeutung hat. Allerdings nicht bei Produkten, sondern bei Algebren. Matthias?
Also wollte ich schon nochmal sagen, also ein Produkt ist halt ein universelles Möchtegern-Produkt. Mhm. Und dieses universell bedeutet einfach, dass es jedes Möchtegern-Produkt dann genau einen solchen Morphismus Alpha gibt.
Ja.
Und also meine Vorstellung dazu ist auch noch ein bisschen, das Alpha, also was ihr seht, ist ja gerade, immer wenn ich so ein Px' und so ein Py' angehe, ja. Immer wenn ich so ein P'-Objekt und zwei Morphismen Px' und Py' angehe, ja. Dann kriege ich genau einen Morphismus Alpha. Genau. Und was, wenn ich einen so einen Morphismus Alpha dahin geschrieben hätte, bevor ich die zwei Pi Strich hätte,
ja,
dann könnte ich ja auch sagen, okay, jetzt verknüpfe ich mal Alpha prä Pi x, dann habe ich auch einen Morphismus von Pi Strich nach x. Oder Alpha prä Pi y, dann habe ich einen von Pi Strich nach y. Das heißt, also für mich ist die Kurzdefinition von Produkt, das ist ein Objekt x kreuz y, sodass ein Morphismus von P' nach x kreuz y dasselbe ist wie zwei Morphismen, einer nach x und einer nach y.
Alpha
macht halt genau diesen Px' und Py' zusammen in einen Morphismus.
Es sind zumindest die beiden Objekte x und y in einem Morphismus.
Und wenn man über Mengen nachdenkt, dann ist es auch genau das, was man machen. Wenn ich eine Abbildung x habe und eine nach y, dann kann ich auch sagen, ich habe einen nach x kreuz y, in dem Fall immer ein Paar zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja, das intuitiv das
aus. Das ist ein ganz wichtiger Standpunkt, den Matthias da vertritt, den wir noch vertiefen werden am Tag 4, wenn es um die Limiten und Kolimiten geht.
Könnte man Alpha auch als so eine Art Basiswechselmatrix im zweidimensionalen hier sehen, wenn P' auch eine...
Wenn das zufälligerweise auch von der Form Blatt-Holz-Blatt wäre, genau, dann würde ich dir zustimmen. Aber P' könnte auch noch mal viel allgemeiner sein.
Ja.
Vielleicht überhaupt kein kritisches Produkt von irgendwelchen Zahlen. Und dann könntest du es nicht viel davon zu sprechen.
Und Px wäre dann irgendwie die kanonische...
Genau, Pi ist ein Glück für die Kanonenabbildung und Pi' und Pi' ist ein Glück für die
Okay, cool. Das heißt also praktisch, das Pi-X-Stück hängt ja voll davon ab, was mir jetzt das P-Stück da betrachten
ist. Nein, also die Aussage ist, vielleicht schauen wir auch nochmal besser hierhin, ja? Die Aussage ist, wenn P nicht nur ein Möchtegern-Produkt sein möchte, sondern ein gescheites Produkt, dann muss halt für jedes Möchtegern-Produkt P' mit irgendwelchen Abbildungen Pi' und Pi' jeweils exakt ein Morphismus Alpha existieren, der das Diagramm zum Kommutieren bringt. Also das Produkt, das Objekt P hier oben muss so cool sein, dass es mit jedem P' und P' und P' klarkommt und dann jeweils irgendein passendes Alpha liefert, das kommutiert. Ja?
Können wir ein Beispiel machen mit Maximum?
Ja, genau. Ich werde nur KGV machen, weil es geil ist. Ja? So, noch ein Beispiel, dazu müssen wir in einer anderen Kategorie arbeiten, einer, die wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Wir arbeiten jetzt in folgender Kategorie. Okay, die Kategorie hat folgenden Namen. B, dann runde Klammern, dann N und dann ein senkrechter Strich. Und die Objekte von dieser Kategorie sind natürliche Zahlen. Und die Morphismen sind jetzt so ähnlich wie bei der Pokémon-Kategorie. Und zwar, falls n senkrechter Strich, also falls n ein Teiler von m ist. Zum Beispiel ist 4 ein Teiler von 12. In der Reihenfolge schreibt man das auf, ja? So, in dieser Situation, dann gibt es genau ein Morphismus-Herzchen von n nach n. Ansonsten kein. So ist diese Kategorie definiert. Und wie sieht sie aus? Zum Beispiel gibt es die Zahl 2, es gibt die Zahl 3, es gibt die Zahl 4, es gibt die Zahl 5, es gibt die Zahl 6, es gibt die Zahl 7, es gibt die Zahl 8, Zahl 9, es gibt die Zahl 10 und so weiter und so fort. Es gibt auch Identitätsmorphismen, weil es immer ein Teil davon sind. Es gibt auch die Zahl 1. 1 hätte einen Morphismus in all diesen Dingern, überall. Und es gibt auch die Zahl 0, da muss ich jedes Mal kurz überlegen. 0 ist so, dass es ganz unten ist. Also 8 zum Beispiel zählt als Teiler von 0, weil 0 nämlich ein glattes Vielfaches von der 8 ist, nämlich das Nullfache. Wenn ein bisschen weiter ist, weiß, dass ich jetzt in Wahrheit einen Überblick gegeben habe über die endlich erzeugten Ideale von Z. Finde ich mal so nicht am Anfang. Und wer an klassische Logik glaubt, der weiß, dass ich sogar Überblick gemacht habe über alle Ideale von Z. Aber das ist ja absurd. Okay, also das ist die Pokémon-Kategorie, in dem Sinne, dass das auch wieder eine dünne Kategorie ist. 3 kann sich entwickeln in 6, aber es gibt nur einen Morphisch von 3 nach 6, nicht irgendwie 2, 3 verschiedene. Gut, und jetzt schauen wir uns mal in der Kategorie an, was Produkte sind. Ja?
In dieser Kategorie ist ein Produkt von,
keine Ahnung, 4 und 10
gegeben durch
so, jetzt muss es auf jeden Fall mal ein Möchtegern-Produkt sein, ja? Das heißt, es muss irgendeine Zahl sein, die einen Teiler von 4 ist und einen Teiler von 10. Fällt uns mal eine Zahl ein?
1.
1 wäre eine Möglichkeit, genau. Führt dann aber nicht zum Produkt. Was noch eine Möglichkeit? 2, ja? 2 ist nämlich ein Teiler von 4 und 2 ist ein Teiler von 10. Ich behaupte, dass das jetzt wirklich das Produkt ist. Mit dem 1 vorne wäre es nur ein Möchtegern-Produkt gewesen. Prüfen wir das. Angenommen, wir haben irgendeine Mystery-Zahl m. Und m ist ein Teiler von 4 und m ist ein Teiler von 10. M ist ein Teiler von 4 und m ist ein Teiler von 10. Dann ist die Behauptung die, dass wir genau ein Alpha hier nach oben finden, sodass beides kommutiert. Dass es genau ein Morphismus Alpha gibt, muss ich gar nicht dazu sagen, weil es gibt sowieso, wenn es einen gibt, nur einen. Und dass es kommutiert, muss ich auch nicht dazu sagen, weil wenn wir den Alpha nach oben haben, dann kommutiert es auf jeden Fall, weil der eine Morphismus hoch und so und der Morphismus, das sind zwei parallele Morphismen, beide gehen von m nach 4, also müssen die beide gleich im Herzchen sein, also sind sie gleich. Also die Behauptung ist, wenn m ein Teiler von 4 ist und wenn m ein Teiler von 10 ist, dann kriegen wir einen Morphismus von m nach 2. Das heißt, dann sehen wir, dass m ein Teiler von 2 ist. Und ist das korrekt? Ich glaube schon. Wenn m Teiler von 4 ist und m Teiler von 10, dann ist m nämlich auch ein Teiler vom DGT von 4 und 10, vom größten Teiler. Und der ist 2.
1 geht also deshalb schief, weil 2 kein Teiler von 1 ist. Also es gibt kein Alpha von,
genau.
1 nach, von 2 nach 1.
Genau, ich mache das nochmal. Also 4, 10, 1. Soweit, völlig valides Möchtegern-Produkt, weil 1 ein Teiler von 4 ist und 1 ein Teiler von 10 ist. Wenn wir jetzt wieder in der Situation sind, dass wir eine Mystery-Zahl m haben, welche Teiler von 4 und 10 ist, dann müssten wir zeigen, dass m eine Teiler von 1 ist. Teiler von 1 sind nur die Zahlen 1 selbst. Also wir müssen zeigen, dass m gleich 1 ist, aber das können wir manchmal nicht zeigen. Weil m könnte zum Beispiel auch 2 sein wieder. Ein Möchtegern-Produkt von 4 und 10, das ist irgendein Teiler von 4 und 10. Ein gemeinsamer Teiler von 4 und 10. Und das wirkliche Produkt ist der größte gemeinsame Teiler.
Ich würde sagen, der universelle gemeinsame
Teiler. Der universelle gemeinsame Teiler. Also ihr könnt eine Tatsache aufschreiben, ich habe keinen Bock hinzuschreiben, aber es wäre gut, es hinzuschreiben. Produkte in dieser Kategorie sind gegeben durch GGT. Und möchte gern Produkte in dieser Kategorie sind gegeben durch irgendwelche gemeinsamen Teiler. Nicht unbedingt die größten.
Was wollen wir darüber
kurz rein. Und ansonsten spielen wir noch kurz mit diesem Konzept. Man kann nämlich aus diesem Beispiel schnell noch zwei weitere Beispiele machen. Aber schießt erstmal los. Wenn
das ist.
Das ist immer so, im vollen Sinne. Also universell. Das gibt in Wahrheit in zwei Ausprägungen. Entweder könnte man fordern, dass es genau einen Morphismus gibt von P' nach P, der irgendwas zum Kommutieren bringt. Oder man könnte fordern, dass es genau einen Morphismus gibt von P nach P', der irgendwas zum Kommutieren bringt. Okay, und immer in der Situation wie hier, dass man fordert, dass die Pfeilrichtung so ist wie eingezeichnet, von P' nach P. Dann würde man auch statt universeller Eigenschaft sowas wie terminale Eigenschaft sagen. Und dann wird immer rauskommen, dass P in irgendeinem Sinne der größte Kandidat ist. Was genau größt heißt, hängt von der Kategorie ab. Und allgemein ist zu definieren, wer genau durch dieses Diagramm. Aber in vielen konkreten Kategorien hat man auch noch eine anschauliche Vorstellung von größt und die fällt dann immer mit dieser Definition über zusammen. Kannst du machen, aber das ist dann sehr, wenn du das wirklich machst, in der beliebigen Kategorie, dann wird es sehr tautologisch und das kocht dich einfach zu dem runter. Ja?
Mhm. Moment.
Ja, kannst du das?
Aber wenn du eine Kategorie hast, die von einer Drehung herkommt,
ja,
die ja wahr ist.
Sagen wir, extrem wahr.
Wenn ich BNI ob, dann schaue ich,
sehr gut.
Wie heißt das jetzt? Ja. Dann haben wir ja die Vielfache.
Genau, richtig. Genau.
Dann drehen sich die Pfeile um und dann wäre die 1 das Produkt, oder?
Dann wäre...
Also in unserem Beispiel.
Von 4 und 10, genau, ich sage nochmal kurz einen Anfang für alle. Wenn man nicht in dieser Kategorie arbeitet, sondern in der dualen davon, wo man also genau einen Morph-Dann-Morphismus Herzen hat, nicht wenn n Teiler von m ist, sondern wenn m ein Teiler von n ist, genau andersrum, ja? Dann wären die Produkte in dieser Kategorie nicht die DGTs, sondern die KGVs, die kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Und das kleinste gemeinsame Vielfache von 4 und 10 wäre 20, glaube ich.
Was habe ich jetzt falsch
gemacht? Also du hast 1 vorgeschlagen?
Mhm, weil das Teil von 2 noch... Aber 2 kommt nie vor, weil 2 ist kein Vielfaches von 4 und 10. Ja, mhm. Ja, jetzt verstehe ich. Okay.
Und dann ist nur doch 1 kein Vielfaches. Also
ja, ja.
Da kann möchte gerne Produkte von 4 und 10.
Genau, in der dualen Kategorie. Genau, das war die eine Variationsmöglichkeit. Und Rolf wollte noch eine andere. Rolf wollte nämlich eigentlich, dass das... ich sage jetzt mal Maximum rauskommt, dann muss man halt nochmal in einer leicht anderen Kategorie das Ganze machen, nämlich nicht in der, die wir da jetzt behandelt haben, sondern in folgender. N, kleiner gleich, so würde man die Kategorie nennen. Da sind Objekte wieder alle natürlichen Zahlen. Und die Morphismen sind wieder ganz wenig gegeben. Aber diesmal kriegen wir den Morphismus von n kleiner gleich wie n. Also die Kategorie sieht ganz anders aus wie die Kategorie. Die sieht eher so aus. Was man in solchen Situationen oft macht, ist, Pfeile, die sich einfach als Komposition von anderen Pfeilen ergeben, nicht dazu zu malen. Das heißt noch Hasse-Diagramm. Dann wäre es also nur die Linie nach rechts.
Also all die Linien nach rechts.
Ja. Oder Pfeilflut.
Also das ist ja dann noch die Materialien weg, also die...
Also ja, das sind ja auch noch rechts. Ja.
Ja.
Aber sie gehen auch nach rechts. Und sie gehen 0 Zentimeter nach rechts. Hier noch ganz kurz. Also was ist in dieser Kategorie das Produkt aus 1 und 2? Das Produkt aus 1 und 2. Also das heißt, wir brauchen irgendeine Zahl, welche kleiner gleich ist wie 1 und 2. Da fällt in die 0 ein und die 1. Das Extremste wäre die 1. Dann was gerade auch am nächsten funktioniert, wir könnten auch, wenn man den 10 und 20 machen, ja? Dann fallen mir hier ganz viele Zahlen ein, nämlich 0 bis
10 jeweils einschließlich, könnte ich eben mal. Aber das Extremste, was gerade noch funktioniert, ist die 10. Das deutet schon darauf an, dass das dann die richtige Antwort sein wird, nicht das andere. Gut, testen wir es. Wenn wir irgendeine mystische Zahl m haben, welche kleiner gleich ist wie 10 und kleiner gleich ist wie 20, dann müssen wir zeigen, dass Morphismus nach oben existiert. Wir müssen also zeigen, dass m kleiner gleich ist wie 10. Und das ist der Fall. Weil wir das haben. Und wir sehen, wenn ich da 9 hingeschrieben hätte, dann wäre auch das nicht immer gegeben. Also in dieser Kategorie sind die Produkte genau die Minima. Und die Koprodukte sind die Maxima. Ah, dann habe ich keinen Schritt, ne? Ja. Die Produkte sind die Minima.
Also haben wir auch Koprodukte eingeführt.
Ja, nein. Gut. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das eben richtig rum gesagt habe mit größt und kleinst. Ich sage es jetzt nochmal und diesmal auf jeden Fall richtig. Nämlich Produkte sind im Vergleich zu allen möchtegern Produkten immer das Kleinste in irgendeinem Sinne. Was wir dort gut sehen. Minimum ist nicht das Kleinste. Ich weiß, es passt nicht ganz so gut hierzu, weil da waren die Produkte in der alten Kategorie, waren die da waren es die größten gemeinsamen Teiler. Ja? Aber das ist so ein bisschen dafür, dass die Kategorie hier doof war und
ich meine, das ist das Falsche.
Ich glaube, ich hatte
Möchtegern-Produkte von 10 und 20
ja?
Sind auch Zahlen kleiner gleich 10.
Richtig, genau.
Aber nehmen wir doch hier
das okay, alles klar.
10.
Stimmt. Das größte Möchtegern-Produkt, ja genau, richtig, sorry, genau. Aber alle Möchtegern-Produkte stelle ich mir als irgendwie kleiner als die beiden vor, aber unter denen jetzt wieder das größte ist das Produkt. So ist richtig, ja?
So ist
es ja. Ja, genau. Gut, okay. Das habe ich natürlich nicht erwartet. So, das sind Produkte. Jetzt machen wir noch kurz Co-Produkte und ich glaube, dann sind wir auch durch. Darf ich das wieder mit Durchstreichen machen? Dann sparen wir uns jetzt nicht mehr.
Nochmal da rein durchstreichen?
Ja.
Also einen da wegwischen und neu schreiben? Also die paar Wörter?
Nee.
Okay.
Ein möchte gern Co-Produkt. In der Antwort. Ein möchte kein Co-Produkt. Von x bis y. Besteht aus einem Objekt p und einem Morphismus px von x nach p und einem Morphismus von y nach p und die behalten dann nicht dieses pi, sondern die heißen Jota. Jota x und Jota y. Und zeichnerisch wäre es also so, dass da oben das p stünde, die Morphismen jetzt aber in eine Einzel gehen und eben wie gesagt Jota y heißen. Das wäre ein Möchtegern-Koprodukt. Und wenn wir zwei Möchtegern-Koprodukte haben, dann können wir definieren, was ein Morphismus von Möchtegern-Koprodukten ist. So. Das ist ein Morphismus, der weiterhin mal in die Richtung geht. Und das Diagramm kommt hinweg, nur sieht das Diagramm in Teilen anders aus. Weil jetzt alle Pfeile immer zur Spitze hin zeigen, statt von der Spitze kommen. Und ein Co-Produkt von x und y ist also ein Möchtegern-Co-Produkt. Was wieder in die andere Richtung geht, sodass für jedes Möchtegern-Koprodukt genau ein Morphismus, Achtung, das wird jetzt anders, p nach p' existiert, sodass wieder das Diagramm mutiert. Zusagen soll, dass es im Nano verwachsen ist. Das heißt, Leute, die klarkommen damit, dass ich in der Tat bin. Das ist meine Definition von erwachsen.
gleich ein Jota aus, also ein 2 oder?
Alles klar, das ist ein Jota, keine
Ahnung. Der Jota ist auch immer schon drin
geworden. Ja, genau. Du kannst auf Wikipedia nachschauen, wie man wirklich einen Jota malt. Ja. Aber also es ist halt das I.
Also ein Kind 2.
Ja, 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 okay. Es ist keine 2. Eine 2 ist auch.
Also eine
2. Okay. Ich glaube, du wirst kein Problem damit haben, weil in der Kategorientheorie kommt niemals eine 2 vor. Deswegen ist das Symbol 2 wieder frei, aber du kannst gerne 2 für diese Jota verwenden.
Sag mal bitte, warum es keine 2 heißt, wenn du es gleich gemalt hast. Aber ist
egal. Naja, es ist schon.
Ich erkenne es ja immer, dass du was erkennen.
Ja.
Alex, das ist der
Stich und
der Stich ist eine
halbe
2.
Ja, nein, genau.
Erklären Sie mir das auf Wikipedia gezeigt.
Lass mal kurz ein Beispiel machen für Kokodus. Zum Beispiel, hier nochmal, ja. Was ist in dieser Kategorie ein Koprodukt aus 2 und 3? In dieser Kategorie. So, 2 und 3. Koprodukt heißt, wir müssen ein Objekt finden, was hier reinpasst. Und zwar aber so, dass wir Abbildung von unten nach oben haben. Das heißt, wir brauchen jetzt in der Zahl, die größer gleich ist wie 2 und 3. Zum Beispiel die 57. Oder die 48 oder die 49. Aber das Extremste wäre die 3. Ich behaupte, das ist das Koprodukt von 2 und 3. Wir machen die Probe. Angenommen, wir haben eine Mystery-Zahl n, die daherkommt mit solchen Morphismen. Das heißt, angenommen, 2 ist kleiner gleich wie n und 3 ist kleiner gleich wie n. Dann müssen wir jetzt genau einen Morphismus so nach unten finden. Das heißt, wir müssen beweisen, dass 3 auch kleiner gleich wie n ist. Und das ist richtig. Das habe ich nämlich als Teil der Voraussetzung schon vorgelesen. Das heißt, in dieser Kategorie, sind die Koprodukte genau gegeben durch die Maxima. Und jetzt kann jemand von euch noch reinrufen, warum wir den Begriff von einem Koprodukt eigentlich gar nicht gebraucht haben.
Darüber definieren können, das müsste ich dir aufschreiben müssen.
Ja, schon hätte man weniger aufschreiben, aber es wäre weniger konkret gewesen. Besser sichtbar, aber weniger konkret.
Und irgendwo hätte weniger wischen können.
Ja. Wenn Produkt in C-Op, lass uns das als letztes heute klar werden. Wenn Produkt in C-Op ist dasselbe wie ein Koprodukt in C. Produkt in C-Op ist dasselbe wie ein Koprodukt in C. Woran liegt das? Ich male das jetzt vielleicht einmal noch mal hin. Ein Produkt sieht ja so aus. X, Y und dann P zusammen mit Morphismen rein in die beiden Füße hier quasi. Ja? So sieht ein Produkt aus. Wenn das jetzt aber die Skizze von einem Produkt in C-Op ist, dann sind das ja auch Morphismen in C-Op. Das heißt, ganz ehrlich gesprochen, wenn wir uns wieder als Morphismen von C anschauen, gehen die eher in der andere Richtung. Also genau wie von einem Koprodukt. Und die universelle Eigenschaft von einem Produkt sagt jetzt eigentlich, dass es genau einen Morphismus von P' nach P gibt, aber das ist auch ein Morphismus in C-Op. Das heißt, in Wahrheit sagt es die universelle Eigenschaft, dass es genau einen Morphismus von P nach P' gibt in C. Genau wie von einem Koprodukt vorher. Okay. Gut. Matthias, wie ist die Stimmung? Haben wir was Wichtiges vergessen?
Super
schön, okay. Aber haben wir vergessen, was noch irgendwie wichtig ist für morgen?
Was will morgen?
Morgen passieren Epochen. Und Tag 3 dann natürlich Trapos und Tag 4 Limiten und Tag 5 Kanarbeitung.
Also mein Koprodukt und Fett wäre vielleicht noch interessant.
Koprodukt und Fett. Ja, das wollen wir nochmal ganz kurz fragen. So was?
Oder runter, also runter wieder Tafel.
Ah. Ja. Dann ist das allerletzte, was wir heute machen.
Aber ihr habt euch jetzt die ganze Zeit gefragt, was in den Komponenten Z
ja.
Unser Lieblingskategorie. Stimmt nicht? Oder Lieblingskategorie von was?
Übrigens, also was, wenn Matthias und ich die Kategorie der Mengen sagen, Fett. Was wir dann tatsächlich meinen, ist die Kategorie, was auch immer der umgebende Topf auf den Mengen hält. Also statt der Kategorie der Mengen kann man auch irgendeinen anderen Basisprozess wählen.
Ach, sag mal bitte.
genau. Wir arbeiten polymorph im Basiskörper.
Ja.
Aber das ist gar nicht schwer. Man muss nur aufpassen, dass man komplizierter arbeitet. Dann arbeitet man automatisch polymorph im Basiskörper, ohne es zu wissen. Also noch ganz kurz, Koprodukte in Set. Koprodukte in Set sind gegeben durch disjunkt gemachte Vereinigungen. Also x und y. Und das Koprodukt wird auf so geschrieben. Und das enthält eine Kopie von x. Und es enthält eine Kopie von y. Und sollte es zufälligerweise gleiche Elemente in x und y geben, dann sind die im Koprodukt doppelt drin. Eine Möglichkeit, dieses Ding zu konstruieren, wäre sowas zu machen. Man nimmt Paare, wo vorne 0 drin steht und hinten irgendwas x. Und dann nimmt man noch dazu Paare, wo hinten vorne eine 1 steht und dann hinten noch ein y. Und so stellt man sicher, dass auch wenn die x mit y überlappen, dass dann die überlappten Elemente zweimal hier oben drin sind. Und die Abbildung hier schicken also x auf das y 0,x und y auf das y 1,0. Um das nochmal klarzustellen, die Anzahl der Elemente von x plus y ist die Anzahl der Elemente von x plus y und nichts noch mehr abgeben. Ja, wenn es unendlich mehr sind, stimmt es auch. Ja, für keine Anzahl.
Weil das war
eine
Definition.
Ja. Genau. Wer Programmieren kennt in Haskell, der würde das da oben als den Typ dieser y verstehen. Ja, ich war von x rein und x. Und die Übungsaufgabe wäre zu beweisen, dass es wirklich gut ist. Ich glaube, es ist sogar ein Stückchen einfacher, zufälligerweise wie beim Produkt, aber nur aus psychologischen Gründen. Und weil sind sie genau gleich schwer. Gut, Fragen hierzu noch?
Nochmal ein Tafelunterschied.
Ja.
Oder immer noch. Danke.
Bitte. Weiter Fragen? Das waren die kartesischen Produkte, das kartesische Produkt Mensch. Haben wir gemacht, aber ich habe es nicht so als Slogan. Und das Produkt in der Kategorie der Vektorräume sind übrigens gegeben durch das kartesische Produkt von Vektorräumen und dann wieder ein Vektorraumstruktur draufgepackt, dass wieder ein Vektorraum rauskommt. Und das kartesische Produkt von metrischen Räumen ist das, was in der Theorie der metrischen Räume als Produktraum bekannt ist. Produktmetrischer Raum mit der Produktmetrik drauf. Mit einer von vielen Möglichkeiten, die Produktmetrik zu definieren, aber alle sind dann gleich gut. Und in der Kategorie der topologischen Räume wären Produkte, Produkte von topologischen Räumen. Und wenn man einen Baum hat und den als Kategorie auffasst auf eine gewisse Art und Weise, dann wären Produkte genau Mutterknoten. Abschlussfrage, in der Kategorie der Pokémon, was ist das Produkt aus Glumanda und Pikachu? Glumanda und Pikachu in der Kategorie der Pokémon? Hat jemand einen Vorschlag?
Existiert nicht.
Existiert nicht, genau. Es gibt nämlich nicht mal ein Möchtegern-Produkt von Glumanda und Pikachu. Weil dazu müsste es ein Pokémon geben, was sich nach Pikachu und nach Glumanda entwickeln kann. So, das gibt es nicht. Das ist doch ein schöner Schlusssatz für die Aufzeichnung, oder?